Boah, schicker Hobbyraum, Sepp.
Ja, danke. Jetzt, wo Gordon ein paar Wochen frei macht, kann ich endlich mal meine Sammlung zeigen, ohne Kommentare wie ausgepackt ist scheiße.
Naja, also Barsan sind aber schon ziemlich verstaubt.
Ja, das muss so sein. Das ist Teil des Konzepts. Ja, genau, des Konzepts.
Apropos Gordon, ich habe dir ein Glas von seinem selbstgemachten Honig mitgebracht.
Aber doch nicht zum Essen, oder?
Nee, natürlich nicht. Sepp soll ja nicht mutieren. Nur so als Kuriosität für seine Vitrine.
Oh, cool, danke. Wo ist es denn?
Ich habe ihn da hinten auf das Aquarium gestellt und... Matthias, was machst du denn da?
Ich schraube nur kurz mal den Deckel auf, um dran zu riechen. Oh, das kleckert ja.
Pass auf, du... Oh nein, der Honig tropft ins Wasser.
Und der Goldfisch frisst's auch noch.
Ach, das war doch nur ein bisschen...
Von wegen, der Fisch mutiert zu einem Monster.
Oh nein, Goldi!
Jesus, was hat denn der Gordon nur in den Honig, du?
Das Viech kann ja laufen und an Land atmen.
Nein, Goldi, nicht die Zeichentrick-DVDs fressen.
Zu spät, und jetzt krabbelt es auf deine Moto Classics Grayskull zu.
Nein, das Grayskull war so teuer, das kann ich doch nie ersetzen.
Dann ist es jetzt wohl der falsche Zeitpunkt, um zu sorgen, dass ich gerade den Fisto und die Shadowweaver in die Burg reingestellt habe.
Oh nein! Leute, tut doch was!
Ey, ich fass das Viech nicht an.
Wartet! Ich hab eine Idee!
Oh Gott, ich kann nicht hinsehen!
Jens, du wirst doch nicht!
Zur Seite! Ich weiß, was zu tun ist. Achtung! Jetzt!
Boah!
Oida.
Kann ich wieder hinsehen?
Aber klar doch. Es ist vorbei, Sepp.
Wirklich? Ah, aber, wie sieht es denn hier aus?
Na, der Monsterfisch ist explodiert, aber das sieht man doch.
Wie hast du denn das geschafft?
Ich habe ihm selbst Vintage Laserlight Skeletor ins Maul gestopft.
Du hast was? Wieso das denn?
Na, weil der eben in den 80ern hergestellt wurde, Mann.
Na klar, weil die alten Toys voll mit den hübschen Giftstoffen waren, die heute längst verboten sind. Respekt, Jens, Respekt.
Ja, und mein Hobbyraum?
Den sollte man wohl am besten nochmal renovieren.
Ja, ich geh da mal wieder, ne? Du hast ja hier noch genug zu tun. Die ganzen Innereien von den Figuren abwischen und so. Also dann, freut mich, geholfen zu haben. Tschüss!
Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de.
Heute wird es cartoonlastig bei uns, denn wir reden über eine Folge des beliebten 2000 X-Masters Zeichentrick.
Die neuesten Infos zur kommenden She-Ra-Serie von Netflix haben wir ebenfalls dabei.
Auch die neue Thundercats-Serie darf nicht unerwähnt bleiben.
Genauso wie die Sideshow-Statuen.
Ja, wie jetzt?
Das passt doch gar nicht zum Thema Cartoons heute.
Oh, ach so, ja. Wir könnten ja auch was zur nie produzierten Hero and the Land of Legends Serie sagen.
Jawohl, ja, das alles und mehr hört ihr jetzt in Ausgabe 134 des Hemänischen Quartetts mit Sebastian Vogel aka Wiley und den Prinzen der Macht.
Stefan Basener aka Roboto X78.
Jens Behrens aka Nightstalker.
Sowie dem Statuensammelten Matthias Köstler aka Melko23.
Mann, Hirst, du solltest doch sagen, dass du einen Kordikristall jagst.
Ja, jetzt lass mir doch den Spaß mit meinen Statuen, ey.
Natürlich lasse ich dir den. Also dann, viel Spaß.
Das semanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.
Ja, liebe Hörer, willkommen zu einer heutigen Folge ganz ohne den Gordon. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, macht der eine kleine Schaffenspause vom Podcast oder generell von allen Podcasts, an denen er teilnimmt. Ich vermute mal, in der nächsten Folge wird er schon wieder dabei sein, dann hat er sein kleines Sabbatical beendet. Und bis dahin haben wir heute statt dem Gordon mal unseren hübschen Editor, den Stefan, dabei. Hey Stefan!
Hi, ich bin froh, auch mal wieder dabei zu sein. Ich habe vorhin mal so geschaut, wann ich denn das letzte Mal so richtig dabei war, aber irgendwie habe ich mal bis Ausgabe 109 zurückgeblättert, da stand immer nur Gastauftritt. Also es ist scheinbar schon richtig lange her, dass ich mal so richtig mit dabei war.
Ja, irgendwie hast du sonst immer nur so kleine Gastauftritte, wie du sprichst irgendwelche Sachen ein, die wir erst nach der Aufnahme erfahren haben, oder wirst irgendwie halb von Robotpferden niedergetrampelt bei uns im Vorspann. Schön mal wieder richtig mit dir zu reden.
Ja, ich wurde mal nicht niedergetrampelt oder irgendwie mit Scherenhänden ausgestattet.
Ja, warten wir mal ab, was noch passiert. Also der Jens ist zwar auch dabei, aber ich habe schon das Gefühl, dass er auch nicht auf dir rumtrampeln wird. Wird schon alles gut werden heute. Aber denk dran, Stefan, wenn du der Ersatz für den Gordon heute bist, dann musst du auf jeden Fall immer wieder total entnervt und ausrastend über das Thema Motokinofilm reden.
Ich wollte schon sagen, den haben wir doch heute gar nicht als Thema.
Oh, stimmt, ja, haben wir gar nicht. So ein Zufall, aber auch Gordon ist nicht da und schon haben wir keine Nachrichten vom Kinofilm.
Ist irgendwie merkwürdig, oder? Vielleicht...
Ja, Jens, als hätten wir da irgendeinen Zusammenhang gerade festgestellt. Vielleicht ist es auch der Gordon unter Pseudonymen immer diese News rausbringt. Na, Jens, du hast ja auch mit Gordon immer beim Filme-Podcast zu tun. Du könntest das ja dann am besten beurteilen, ob der Gordon in Wirklichkeit irgendwie so durchs Internet trollt und sich in Wahrheit immer freut, wenn die Leute irgendwo denken, oh, jetzt ist wieder was Neues über den Motokinofilm da. Aber ich glaube, so ist der Gordon nicht drauf.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber wer weiß, seine Schaffenspause, ich meine, wofür braucht man einen ganzen Monat? Das ist schon ein bisschen komisch.
Ja, ich meine, im April haben ja auch die Dreharbeiten angeblich begonnen oder sollten mal beginnen und ja wahrscheinlich dann Gas geben.
Ja, ja.
Ja, also wie gesagt, liebe Hörer, Gordon macht eine kreative Pause, die nicht allzu lange dauern wird. Bei uns sollte er schon in der nächsten Folge, also Folge 135, wieder dabei sein, solange er nicht verlängert. Was ich jetzt weniger glaube, der ist schon wieder recht entschlossen im Diskutieren auf Play Eternia. Und wir, würde ich mal sagen, machen jetzt einfach mal mit einer aktuellen Hörerfrage weiter. Matthias, kannst du mal vorlesen?
Ja, und zwar ist die vom Polygonus, unserem anderen Wechselhost. Und zwar gab oder gibt es von Hot Wheels gewisse Modelle, Serien oder Playsets, außer natürlich die mit Moto bedruckten Autos, die für euch was Besonderes sind oder waren? Bei mir stehen die Speed Demons, die Tierautos, die auch in den Moto-Magazinen von Mattel beworben wurden, und ihre Neuauflagen hoch im Kurs. Jens, hast du irgendwelche Lieblingsspielzeugautos?
Nein, also ich finde die Dinger gar nicht so schlecht. Es ist ganz nice, aber ganz im Ernst, da habe ich leider auch nicht wirklich den Platz für. Ist ja genauso wie momentan mit den Megablocks. Sehen auch ganz cool aus und was da jetzt kommt, das ist echt nett, aber boah, ich bin ja auch vor einiger Zeit umgezogen und ich habe jetzt hier nur einen kleineren Raum zur Verfügung und da muss man schon ein bisschen gucken.
Das verstehe ich jetzt nicht, Jens. Als Sammler zieht man doch um, damit man einen größeren Raum kriegt.
Nein. Also sagen wir es mal so, die letzte Bude war leider so verschimmelt, dass ich da
gesagt auch von den Toys?
Nee, das war Gott sei Dank ein anderer Raum, aber nein, das war dann schon so extrem, dass wir gesagt haben, so die erste Möglichkeit, die wir dann haben, raus hier.
Ja, okay.
Hat sich ergeben.
Na gut, also dann toi toi toi, aber ich finde es auch ganz gut, wenn man einen begrenzten Raum hat, dann kommt man auch nicht in Versuchung, so viel zu holen. Siehe, wie jetzt bei den Hot Wheels Autos. Hot Wheels ist nämlich auch bei mir kein Sammelgebiet. Ich habe zwar immer diese Autos von Hot Wheels gemocht, wo man dann irgendwelche Dellen reinfahren konnte, die sich wieder repariert haben, so à la Battle Armor.
Ja,
die fand ich schon cool, aber habe ich jetzt noch nie aktiv danach gesucht. Aber Stefan, du hast jetzt auch gerade gesagt, du hattest auch sowas?
Ja, ja, jetzt wo du es sagst, das stimmt. Ich habe nämlich überlegt, mir sind so spontan diese Hot Wheels eingefallen, die man damals so in kaltes oder warmes Wasser tauchen konnte, die dann da die Farben verändert haben.
Oh ja, ja, stimmt.
Der Klassiker.
Also die haben wir mal gehabt und da gab es die auch dann in so einer Edition, also so Minis, also wo die Nummer kleiner waren nochmal, und es gab auch irgendwie so einen komischen Stift, wo du Eiswürfel reintun konntest und dann konnte man da irgendwie auch die bemalen sozusagen mit der kalten Wasser. So, das hat zwar nie so richtig wirklich gut funktioniert, aber es war eine Riesensauerei, wenn wir im Bad rumgeplanscht haben, mein Bruder.
Das war doch so wärmeempfindlich und dann je nachdem, wenn es wieder warm wurde oder kalt wurde, dann ist, ich glaube, wenn es warm wurde, ist es wieder weggegangen oder so.
Genau, du musstest es quasi entweder erst auf die Heizung oder in die Hand nehmen, dass es warm war und dann hast du in diesen Plastikstift, der hatte vorher vorne so einen Stoffbezug und da hast du dann Eiswürfel reingesteckt, dass das irgendwie kaltes Wasser vorne rauskam und dann konntest du dann da drauf malen. Hat auch einigermaßen funktioniert, aber naja, so wie es halt ein bisschen wärmer wurde, war es auch ganz schnell wieder weg.
Ja. Das erinnert mich gerade an diese Autos, die man umdrehen konnte. Die hatten so große Reifen, dass die auf beiden Seiten fahren konnten. Und dann hat sich jeweils, wenn man es umgedreht hatte, eine Seite mehr nach, also dieses Innenleben nach oben gedrückt und dann hatte man ein neues Auto.
Ja, stimmt. Genau.
Das war noch stimmt, davon hatte ich auch eins.
Nee, die Monster.
Nee, das war wieder was anderes.
Ja, die haben wir wirklich so modelliert mit so einem richtigen Monster.
Okay.
Ja, aber die hatten, ich glaube, diese Umdrehautos hatten auch so Fantasy-Themen teilweise. Also das war sie auch noch. Ja. Also ich hatte die natürlich, also wir hatten natürlich auch ganz frühe Spielzeugautos früher, aber eben nur als Spielzeug und ich habe das auch nie angefangen zu sammeln. Also wir hatten halt ein paar diese, eben wie ihr gesagt habt, die mit den Schäden oder dann, die waren aber von Matchbox, glaube ich, die man so zusammenstecken konnte, so unterschiedlich, also so.
Die Connecticons.
Stimmt, mein Gott, jetzt wo ihr das
sagt. Connecticons, das war schon vor.
Erinnerungen an Werbung von früher hoch.
Ja,
genau. Die ganze Zeit.
Da haben wir ein paar gehabt und natürlich Siku-Autos, die waren ja dann immer ein bisschen realistischer. Aber dass ich dieses wirklich gesammelt hätte oder jetzt anfange, da, ich bin immer ganz kurz davor, dass ich mir manchmal, dass ich so, da gibt's ja immer von Star Wars diese Charakterautos von Hot Wheels. Das ist zwar total seltsam, aber manchmal finde ich es ganz witzig, aber ich denke mir nur so, oh Gott, wenn ich das jetzt auch noch anfange, dann will ich das auch wieder komplett haben und dann lasse ich es immer stehen und sage, nö, ne.
Ja, das gibt es mittlerweile bei Hot Wheels von allem auch.
Ja, das ist total
von irre. Star Wars, auch von Marvel-Sachen, da habe ich neulich ein Red Skull-Auto gesehen. Das hätte ich mir fast noch geholt, nur deswegen, weil da auf der Verpackung Cover von dem alten Captain America war, das ich immer cool gefunden habe. Aber dafür war es mir dann auch nicht wert.
Ja, und lustigerweise sind ja diese Charakterautos auch manchmal immer so die Ursache für Leaks, also für Charakterleaks. Dann plötzlich taucht irgendwo so ein Charakterauto auf und dann so, hä, warum gibt's jetzt ein Charakterauto für XY und für den Film und dann so, oh, Spoiler. Naja, auf alle Fälle, wie gesagt, also Sammelgebiet ist es definitiv nicht.
Ja. Es fällt mir doch gerade die Frage ein, die ich euch mal stellen wollte. Wer hat Solo schon gesehen?
Das ist schiefgelaufen bei mir. Ich bin krank geworden. Ich wollte ihn eigentlich anschauen.
Also hat nicht irgendein Hörer uns die Frage auch noch geschickt?
Ja. Also wir können jetzt auch nicht drüber reden, über die Spoiler, weil ich habe das ja noch nicht gesehen. Also
Hat keiner von euch schon gesehen?
Also ich habe schon gesehen.
Ah, okay.
Was ich habe nicht gesehen, also, ich werde auch nicht gucken.
Also ohne Spoiler, das ist jetzt keine Spoilerfrage, aber wie findest du Alden Ehrenreich als Han Solo?
Also ich habe im Original jetzt angeschaut und ich fand es in Ordnung. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was. Ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch keinen genauso muss ein Harrison Ford rumlaufen Vorstellung. Also ich fand das jetzt in Ordnung. Er ist jetzt natürlich nicht eine hundertprozentige Ähnlichkeit. Er hat keine hundertprozentige Ähnlichkeit, aber also ich hab das dem schon abgenommen, ja, dass das der junge Han Solo ist. Ich fand's in Ordnung und ich fand auch den ganzen Film. Es war echt eine ganz andere Art von Star Wars Film und es war, wenn man ganz ehrlich ist, hätte es auch ein relativ beliebiger Science-Fiction Western sein können, aber dann im Gesamtkontext, der ja dann doch aufgemacht wird, ist es doch Star Wars. Also, finde ich schon.
Also für mich ist es genauso wie mit dem Conan, mit dem Jason Momoa, dieses Reboot. Wäre es nicht Conan gewesen, sondern irgendein anderer Film, gut. Aber es ist jetzt leider Star Wars und irgendwie die Handlung ist okay, der Film ist so okay, aber für mich steht und fällt das halt eben, das Ding heißt nun mal Han Solo, also Solo, ne? Und von daher ist das schwierig und ich habe so gemischte Reaktionen darauf gehört über, ist okay, bis hin zu, das macht jetzt meine Star Wars Welt kaputt, also soweit.
Das kommt ja immer.
Also den Schmarrn, den verstehe ich echt überhaupt nicht, weil, also jetzt ganz speziell bei Solo, meiner Meinung nach, macht er überhaupt nichts kaputt, weil.
Ja.
Also er ist jetzt meiner Meinung nach nicht, er ist halt einfach eine halbwegs Origin-Story und er macht ja nichts kaputt. Also er ist ja nicht, er ändert ja nicht Dinge. Also.
Nee.
Und darum konnte er meiner Meinung nach nichts kaputt machen. Also da, wenn man jetzt mal Last Jedi nimmt, der ändert ja doch einiges und der geht auch Dinge ganz anders um und ändert ja auch sozusagen in der Ausrichtung, wie man Jedi und Macht sozusagen sehen kann, einiges. Und also das ist bei Solo, ja, da gibt der, kommt ja die Macht gar nicht vor, ja. Und ist halt einfach. Ja, also
ja, Jens, du hast ihn schon gesehen oder auch noch nicht?
Ich habe ihn schon gesehen, ja. Und okay. Ich bin, sagen wir es mal so, für mich ist der einzige Knackpunkt der Typ, weil er mich überhaupt nicht an ihn erinnert. Ansonsten ist das eigentlich ein ganz solider Film. Er hat gute Schauspieler mit dabei, die Emilia Clarke, die ist gar nicht so schlecht, obwohl man ihr nachsagt, sie hat ja nicht viele Gesichtsausdrücke. Aber das, was sie da spielen soll, ist mal wieder okay.
Also ich finde die sehr gut, die Emilia Clarke.
Es liegt auch nicht an den Ehrenreich, aber es gab so viele bessere Möglichkeiten. Dieser eine Typ, den sie da immer auf YouTube
zeigen. Ja, der Anthony Gruber, ja, ja. Aber du weißt ja auch, der schaut halt so aus wie der Harrison Ford, aber ob der dann, ganz ehrlich, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung von jetzt dem speziell Schauspielerei, was da jetzt die Anforderungen sind. Ja, es hieß ja, dass sie ein Casting gemacht haben mit irgendwie 3000 Leuten oder so für Han Solo. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber aus irgendeinem Grund müssen sie ja den Ehrenreich genommen haben. Also ich weiß nicht. Ich sage jetzt nicht, dass er jetzt der absolute Überschauspieler ist.
Nein, natürlich.
Aber ganz ehrlich, das ist fast keiner irgendwie jetzt bei Star Wars. Also ich finde jetzt der Mark Hamill ist, finde ich, sehr in der Rolle vom Luke Skywalker sehr gut. Klar, Harrison Ford ist, weil der ist es halt, ist ja auch logisch, er ist Han Solo und damit so viel Falschmacher kann er ja gar nicht, weil er hat ja quasi die Rolle erfunden oder geprägt, ja. Also ja. Das ist halt so. Es ist ja da schwierig, es ist ja undankbar, finde ich, für den Ehrenreich. Also da.
Naja, klar, weil wenn du da irgendwie immer verglichen wirst, sollst dann irgend so eine Rolle von so einem Star spielen, der dadurch eigentlich mehr oder weniger berühmt geworden ist. Und dann.
Da hat jetzt der, ich weiß es gar nicht, hast Danny Glover, oder? Hast der vom Lando Calrissian?
Der Originale jetzt, oder?
Nein, der neue, wie heißt denn der? Glover? Hast Danny Glover?
Ich guck mal eben kurz.
Ich finde, der hat einen Vorteil, weil der Lando Calrissian ja jetzt nicht ganz so ikonische Verhaltensweisen hat oder so, wie man es jetzt nennt. Also ich finde das irgendwie, ja, der Donald Glover, ja genau.
Danny Glover ist, glaube ich, Leaf and Weapon.
Ja, genau, ja.
Also, aber hatte Lando Calrissian nicht in jungen Jahren nicht schon irgendwie einen Auftritt in Episode 7, 8 irgendwo? Kam der da nicht schon mal irgendwo vor?
Ja, in 7, 8, das ist ja nach.
Das spielt danach da, ja, ja, okay. Klar. Aber irgendwie kam er doch da auch schon vor. Ist das da ein anderer Schauspieler oder?
Nee, der kam noch nicht vor.
Okay, ne, dann verwechsel ich den
wahrscheinlich mit. Der kam in keinem Prequel vor und der kam auch, der hat sein Empire Strikes Back und Rückkehr der Jedi-Ritter.
Okay. Ich dachte mal, man hätte den schon in irgendeinem von diesen neuen Filmen auch mal gesehen in jungen Jahren, aber dann.
Ich glaube, in Rückkehr, in Die Rache der Sith.
Ah, okay.
Das sieht man mal in Millennium Falcon, aber halt, oder in Corellianischen Transporter. Man weiß nicht. Auf alle Fälle, also die Figur vom Lando Calrissian, die gibt es erst seit Imperial Flex.
Okay.
Und was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Solo der bisher schlechteste Star Wars Film ist, wenn man nach den Box-Office-Zahlen geht.
Ja, da schaut es schlecht aus, das stimmt.
Aber extrem ich glaub, schlecht.
Das ist die Kombination schlicht und ergreifend von innerhalb von 6 Monaten 2 Star Wars Filme.
Ja, doch. Weiß ich nicht.
Ja, dann gleichzeitig Infinity War und Deadpool 2.
Gut, aber man muss auch mal zur Ehrenrettung von der Geschichte sagen, ich meine, bei Marvel funktioniert's auch und die rennen einen Blockbuster nach dem anderen und jeder ist wieder erfolgreicher. Überleg mal, wie wenig Zeit ist. Ja, 3 Monate zwischen Black Panther und dem Infinity War? Und trotzdem, Black Panther hat unglaublich eingeschlagen und der Infinity War könnte sogar noch der beste Film aller, also der größte Film aller Zeiten.
Ja, das erkenne ich auch an und ich glaube, bei Solo ist es einfach eine Kombination. Es ist dieser Last Jedi Hate, dann die, ich glaube, es ist tatsächlich bei Star Wars ist es vielleicht noch nicht so, also da bei Marvel ist es halt einfach mit diesem, dass du diese, dass es ja so etabliert ist. Du fangst mit den Einzelfilmen O und führst es dann zusammen. Und bei Star Wars ist es jetzt im Grunde andersrum. Ja, du hast das zusammengeführt und magst jetzt so Einzelsplitterfilme und ich weiß nicht, ob das heute dann schlechter funktioniert und du hast, also meiner Meinung nach ist schon die Kombination. Also ich muss auch für mich sagen, definitiv, ich habe jetzt nicht diesen persönlichen Hype gehabt, wie jetzt bei Last Jedi oder bei Force Awakens und auch nicht wie bei Rogue One, weil da eben dieser Jahresabstand war und irgendwie halt so, ja, jetzt ist nach 6 Monaten oder nach 5 Monaten eigentlich schon wieder ein neuer Film und dadurch ist es halt auch immer dieses Besondere, so ich muss ja erwarten und also wie gesagt, also ich habe mich darauf gefreut, ich fand ihn in Ordnung, er ist jetzt kein Übermeisterwerk, aber er ist auch nicht, also meiner Meinung nach ist er auch nicht schlecht und er funktioniert so und ich finde auch das Ende finde ich echt super und auch diesen den Spoiler sozusagen, den ich jetzt nicht verraten darf.
Bloß nicht.
Das ist schon ziemlich cool. Also das da war ich schon ordentlich so, oh, wie cool. Da war ich schon ziemlich, aber das Lustige ist ja, dass ich da schon sehr viel Fragezeichen gesehen habe bei meine mit denen ich im Kino war, die nicht ganz so im Star Wars Thema drin sind. Aber lustigerweise, meine Frau hat gesagt, das ist sie war jetzt bei allen im Kino dabei, aber halt immer nur, weil ich auch gegangen bin. Die hat gesagt, ihrer Meinung nach ist es der beste Star Wars Film, den sie kennt.
Okay, das ist interessant.
Und mein Bruder, der hat noch gar keinen Star Wars Film gesehen. Das ist sein erster Star Wars Film, der war auch sehr begeistert. Also das finde ich sehr interessant. Also ich finde das Star Wars Fände mittlerweile so schon krass irgendwie, wie die, vielleicht sind die Erwartungen auch irgendwie zu hoch, weil man immer denkt, da muss jetzt der absolute Überfilm kommen.
Ich finde, Disney macht es nicht komplett falsch. Ich finde Episode 8 ist okay, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich finde Episode 7 eine Frechheit. Da habe ich mich damals dann auch immer wieder anstecken lassen, wo die Leute gesagt haben, ist so toll, das ist so super. Nee, es ist völlig inspirationslos. Ich gucke hier den gleichen Film nochmal und dafür gehe ich jetzt nochmal ins Kino. Leute, das ist doch sowas von auf sichere Bank und brauchen wir das jetzt wirklich? Ich persönlich denke nein.
Das war das, was ich mir damals auch mal beim 7. Teil gedacht habe. Ich dachte, der ist doch jetzt komplett überflüssig. Also den irgendwie so nochmal in der Geschichte, nochmal irgendwie mehr oder weniger alles ein bisschen anders, aber eigentlich nochmal genau das Gleiche ich war auch einer von denen, die den 8. Teil ehrlich gesagt besser fanden als den 7. Und darum habe ich gar nicht verstanden, warum da so viele so drüber geschimpft haben über den 8. Also ich fand den jetzt irgendwie unterhaltsamer als den 7. Teil. Der 7. Teil war für mich irgendwie relativ wenig Star Wars. Das war alles so irgendwie, es ist irgendwie die Geschichte, die in diese Star Wars Welt spielt, aber irgendwie, so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Wir müssen das jetzt irgendwie noch in diese Geschichte mit einbauen und da ist irgendwas passiert, aber eigentlich hätten wir es komplett weglassen können.
Es ist mal eine andere Herangehensweise. Ich bin ja jemand, der gesagt hat, entweder macht doch die Thrawn-Trilogie. Ich hoffe, dass das vielleicht sogar noch kommt, wer weiß. Beziehungsweise ich hätte mich komplett vom Imperium entfernt. Ich hätte was ganz anderes aufgebaut, irgendwie ein paar Jahrzehnte später oder so. Ich träume ja immer noch davon, dass sich eine ganze Sith-Armee irgendwie erhebt und dass es eine Riesenschlacht gibt. Aber das ist immer noch so ein Traum.
Ja, ich glaube, damit ist die Frage schon beantwortet. Und liebe Hörer, ich weiß, wir haben noch einige Fragen mehr in petto. Lustigerweise ganz viele Fragen zu Nicht-Masters-Themen, also zu anderen Toylines, was ich ganz interessant finde. Wir müssen ja echt mal, glaube ich, irgendwie so Nicht-Mutu-Spin-Off irgendwo machen. Aber für heute lassen wir es mit den Fragen mal gut sein, weil wir einiges an News-Themen haben und da ja auch noch vorankommen wollen. Also keine Sorge, eure Fragen kommen in den nächsten Folgen auch noch weiter vor. Und wenn ihr aber mal irgendwie doch den Eindruck habt, jetzt ist schon die 3. Folge rum, meine Frage ist immer noch nicht dran gekommen, was soll das denn? Es kann natürlich immer mal passieren, dass ich vielleicht irgendwo vergesse, eine Frage ins Skript reinzunehmen oder so. Dann meldet euch ruhig nochmal. Es kann tatsächlich mal sein, dass ich irgendwo was übersehen habe. Sagt einfach gerne Bescheid. Ansonsten, ihr könnt auf playediturnia.de im Forum zum Beispiel in Volk von Eternia, da gibt es Fragen ans Himänische Quartett. Da könnt ihr sie stellen oder im aktuellen Podcast-Thread drin. Auf Facebook, auf YouTube könnt ihr sie stellen oder oder ihr schreibt zum Beispiel auch an quartett@planeteternia.de eure Frage, dann nehmen wir die auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen auf. Und damit gehen wir jetzt weiter zu den News. Ja, das erste, was ich da mal notiert habe, ist ein kleines Update zu den Mega Construct Heroes, beziehungsweise zu diesem ominösen Wind Raider Set, was da neulich irgendwo, sagen wir mal, geleakt wurde. Da stand ja damals noch nicht einmal fest, ob das überhaupt wirklich rauskommt offiziell, aber mittlerweile gibt es das doch hochoffiziell zu bestellen. Richtig, Matthias?
Ja, stimmt. Das kann man jetzt bei Entertainment Earth bestellen. Kommt im Dezember laut deren Angaben und kostet eigentlich relativ günstige $20.99 und hat sogar 203 Teile und ein Skeletor und ein He-Man dabei.
Und die, wenn ich es richtig gesehen habe, also beim He-Man habe ich noch keinen großen Unterschied gesehen, aber irgendwie zumindest der Skeletor hat die Stiefel anders bemalt. Ich glaube, bei beiden Figuren sind die Waffen auch ein bisschen anders gegenüber den Einzelerscheinungen bisher. Dann schon mal ganz gut.
Stimmt, tatsächlich, ja genau. Da hat der Skeletor, der Wind Raider Skeletor hat das Schwert und der He-Man hat die Axt. Die Minifiguren, die sonstigen, haben andere Waffen.
Genau. Und der Preis, also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, der Preis ist ja eigentlich ein Witz. Das würde mich jetzt doch schon irgendwo reizen, obwohl ich eigentlich bei Building Sets gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Sogar das endgeile Lego Fischerladenset habe ich nicht geholt deswegen. Aber $20 könnte man sich doch überlegen, selbst wenn man weniger Platz hat, oder Jens?
Ja, ich habe wirklich schon überlegt, ob ich sie mir hole. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Also geil sind die Dinger auf jeden Fall. Ich habe anfangs gesagt, nee, überhaupt nicht mein Fall. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, die Waffen sind ziemlich klobig in den Händen der kleinen Teile. Die Füße sehen merkwürdig aus. Ich glaube, die von Skeletor erinnert mich ein bisschen an die von Alf oder so. Ich weiß auch nicht. Aber trotzdem, ja, doch. Aber sagen wir es mal so, bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Und die liefern ja weltweit. Das heißt also, man geht da auf jeden Fall nicht Gefahr, dass das nur USA-only ist. Das finde ich eine coole Sache.
Aber das ist jetzt so ein Thema USA-only. Gutes Beispiel. Es ist ja trotzdem aber so, dass Entertainment Earth ja in den USA sitzt. Das heißt, man wird wahrscheinlich beim Versand enorm drauflöhnen müssen. Oder Stefan, hast du da eine Idee?
Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so genau angeschaut, was das kostet mit Versand oder so, aber mal, also wenn es sich im Rahmen hält oder so, dürfte es nicht so extrem teuer werden dadurch.
Okay.
Aber ich glaube, man ist tatsächlich aber doch wieder beim Klassiker, man zahlt genauso viel Versand, wie das Produkt kostet. Also da steht jetzt hier $20.95, wenn die Artikel zwischen $15 und $25 sind.
Okay.
Ja. Ja, klar, aber gut, also sag mal, wenn man jetzt diesen Wind Raider, wenn der von Lego wäre, würde der wahrscheinlich von Haus aus schon €60 kosten.
Exakt.
Von dem her ist es immer noch günstig.
Stimmt, ja. Und man ist ja wahrscheinlich, also wenn man nur einstellt, ist man locker unter der Einfuhrumsatzsteuergrenze. Also das ist überhaupt kein Thema.
Matthias, wann soll das denn erscheinen? Steht da irgendwas
genau? Im Dezember dieses Jahr.
Dezember, bis dahin ist ja noch Zeit. Aber ich habe auch irgendwas mitgekriegt. Ist es beim gleichen Händler oder woanders, dass sie auch noch ein exklusives Fünfer-Set mit den bisherigen Figuren bringen wollen?
Das ist auch bei Entertainment Earth, ja genau. Das ist so ein Fünfer-Set und das kostet $19.99 und das sind der He-Man, Skeletor, Teela, Faker ist sogar dabei und Beastman.
Der Faker, ich glaube, der Faker, der kam ja auch separat irgendwo nochmal raus. Den gibt es nicht nur in dem Set.
Genau.
Und die Figuren sind im Grunde Re-Releases.
Ja, genau. Also das ist auch ein Gesamtset irgendwie in einer besonderen Box oder so. Ja, also für alle, die das noch nicht haben, ist das, glaube ich, ganz interessant. Und der Faker, der ist eben dann in der regulären Wave 3 ist er dann dabei. Und da ist keine andere Motofigur, da ist sind zwei Terminator und ein Alien und ein Data aus Star Trek und ein Turtle. Also die haben wirklich einen bunten Mix aus Franchises da drin. Das ist eigentlich schon ziemlich cool, wenn man es genau nimmt.
Ja, schade nur, dass es hier nicht erhältlich ist.
Ja, das ist der große Nachteil.
Noch nicht. Ich habe heute noch mal im Toys R Us nachgeguckt, ob es das irgendwo gibt, aber bisher nicht.
Ich würde da gerne mal eine Frage in die Runde werfen. Sind die Dinger mit Lego kombinierbar?
Ja.
Also passen die auf so einen Lego-Stein?
Theoretisch ja, weil der Lego-Stein ist ja nicht mehr patentiert. Das ist ja frei.
Also ich habe jetzt nicht diese cool. Mega-Constructs-Heroes, aber es ist alles eigentlich baugleich. Ich habe schon die Turtles von Megablocks gesehen gehabt und ich habe auch so ein großes Fantasy-Wikinger-Schiff, sagen wir mal, von denen und ein anderes Set. Das ist alles von den Noppen her 1:1 mit Lego kombinierbar. Es ist natürlich halt, die Figuren sind anders gemacht als die Lego-Figur. Und das sieht man halt überdeutlich. Aber es ist im Grunde dieselbe Größe, so wie wenn man jetzt irgendeine NECA-Figur nehmen, eine Masters-Figur stellen würde und sagen würde, hat die gleiche Größe, aber ist anders verarbeitet.
Okay. Aber ich habe immer diesen Wind Raider so gesehen und dachte, na gut, das ist jetzt irgend so ein kantiger Kasten, aber weil ihr eben gesagt habt, wie sich über 200 Teile, dann sind das ja doch scheinbar sehr, sehr Lego-artig, ganz viele so kleine Teile, die man zusammenbaut.
Ja, und bei Mega Constructs ist vor allem auch das Ding im Gegensatz zu Lego. Bei Lego achten sie ja immer noch drauf, dass sie möglichst viele Teile haben, die man auf die verschiedenste Arten einsetzen kann. Bei Mega Constructs ist es viel mehr, sagen wir mal, nicht so multitasking-mäßig gemacht, dass du da halt dann Teile kriegst, die passen zu dem Wind Raider und eventuell passen die auch nur zu dem Wind Raider. Die wirst du nie für ein anderes Set, auch wenn das genauso grün wie der wäre, irgendwo nehmen können, weil es halt so spezielle Teile sind.
Aber man könnte jetzt da schon auch irgendwie was anderes draus bauen,
ja,
oder? Wenn man
ja, das schon. Hat. Okay. Das schon, aber zum Beispiel das Piratenschiff, das ich habe, das hat dann auch so Teile dabei, wo du weißt, die Teile, die kannst du nur irgendwo für den Schiffsbug benutzen. Mhm. Und bei Lego hast du dann schon kleinere Sets, wo du dann halt auch beim Schiff Teile hast, da kannst du aus dem Schiff ein Auto bauen. Das würde halt bei Mega Constructs meistens so nicht gehen.
Du kannst ein Windboot bauen.
Ja.
Genau. Und dann ohne was kaputt zu machen, das wäre mal cool. Jetzt wollen wir drüber reden. Macht einem das wieder so schmackhaft? Scheiße.
Ja, Jens, ich würde sagen, du bestellst ein Set im Namen von uns allen. Also du bezahlst es natürlich auch im Namen von uns allen. Und dann reviewst du das und wenn du es scheiße findest, dann bestellen wir es nicht.
Alles klar, machen wir so. Machen wir so.
Da war allein für ein Video wäre das schon interessant.
Ja. Ja,
ja, ja. Jetzt fängst du dich noch weiter an, ich weiß schon.
Ja, also was wir jetzt auch noch dazu jetzt neu erfahren haben, ist, dass die Evelyn und der Man-at-Arms dann in Series 4 von der regulären Constructs Heroes Serie und es gibt ja auch noch Series 5. Also die kann man sogar jetzt auch schon vorbestellen bei Entertainment Earth. Da haben sie aber noch kein Bild. Das ist wohl noch geheim. Da gab es aber ja schon so einen Art Leak über einen YouTuber, dass da der Scareclaw und der Anti-Eternia He-Man dabei sind. Also, und da haben wir jetzt entsprechend Daten. Also die Series 3 mit dem Faker erscheint im Juni, die Series 4 im August und die Series 5 soll dann im November kommen. Also lustigerweise ist dann der Wind Raider dann das letzte sozusagen in der News-Reihe.
Na, hoffen wir mal, dass es nicht das letzte für die Mega Constructs motomäßig insgesamt bleiben wird. Man weiß es ja nie.
Ja. Ich finde es wirklich interessant, dass Anti-He-Man auf einmal so in aller Munde ist. Ich meine, ist ja auch sau einfach, klar.
Genau.
Aber es nimmt schon ein bisschen perfide Formen an.
Ich glaube aber tatsächlich, dass das auch der Hauptgrund ist. Ich meine, Faker hat nicht umsonst in jeder Toiler neuen Inkarnation gekriegt, weil er einfach so leicht zu machen ist. Und Anti-He-Man ist sogar noch leichter. Da müssen sie nicht nur aus zwei verschiedenen Viechern was kombinieren, sondern sie bemalen den normalen He-Man einfach nur um. Ich glaube, das ist halt so irgendwo Toymakers Dream Come True.
Ja, genau.
Warten wir ab, wenn jetzt den Interpart Negative He-Man auf einmal sehen würden. Boah, noch ein He-Man, geil! Dann gibt es nur noch verschiedene He-Man Repaints. Naja, okay. Von ganz kleinen Figuren mal zu ganz großen Statuen. Der Matthias hatte mich noch extra vorher gebeten gehabt, dass ich den Punkt mit aufnehme, nämlich so eine Art Update zu den Sideshow-Statuen. Das ist zugegebenermaßen ein Gebiet, das verfolge ich nicht so hundertprozentig genau und lass mir da eher lieber was erzählen. Und genau deswegen übergebe ich jetzt an den Matthias. Was gibt es da Neues?
Ja, also jetzt sind jetzt die neuesten Statuen sozusagen erschienen, die man vor einigen Monaten vorbestellen hat, Kenner. Das waren diese Classic-Variante von der Evelyn, also die in ihren Toy-Farben und die She-Ra. Und wie es immer so ist, kommen die dann innerhalb von 5 Tagen. Super. Man bestellt sie Monate vorher und eigentlich auch zu unterschiedlichen Zeiten, weil die She-Ra ja doch weit vorher angekündigt war und dann kommen sie gleichzeitig. Also das ist schon fantastisch. Naja, auf alle Fälle, die Evelyn kam Ende April und die She-Ra Anfang Mai. Und ja, die Evelyn, ja, die ist wirklich wunderbar gemacht. Sie haben die sozusagen diesen leichten nach vorne Neigefehler von der ursprünglichen Evelyn haben sie korrigiert, indem sie ihr richtig schöne so Packs gegeben haben unter beiden Schuhen. Also die steht jetzt deutlich stabiler. Und ja, also ist eine tolle Statue, die hätte ich auch so von Anfang an genommen. Beide sind gut, aber da haben sie jetzt auf alle Fälle das mit der Standfestigkeit deutlich verbessert.
Ja, welche gefällt dir denn dann persönlich jetzt besser?
Mir gefallen beide auf ihre Art gut.
Also, nein, du musst dich jetzt und hier entscheiden.
Nee, ich kann nicht sagen, dass mir eine besser gefällt tatsächlich. Jeder hat ihre Berechtigung irgendwo. Also so.
Und die She-Ra?
Die She-Ra ist auch gut, gefällt mir auch gut. Da gab es ja eine kleine, nicht Kontroverse, aber jeder war etwas überrascht, dass ihr Kleid hat so einen leichten grün-gelb-Schimmer. Also das ist ganz komisch, das kann man ganz schlecht beschreiben. Und das haben
Grünspan.
Ja.
Also ohne Witz, ich habe das ja im Forum gepostet. Ja. Ich finde wirklich, dass es so an Grünspan erinnert.
Ja, es ist irgendwie so, man konnte es richtig einordnen, was das jetzt eigentlich soll. Aber lustigerweise, also wenn man sich das Beutel auf der Verpackung genau anschaut, hat sie das da auch. Also sie hat, also das scheint kein Fehler zu sein, sondern wirklich Absicht. Und ja, irgendwie, vielleicht soll das irgendwie Tiefe oder so einen leichten Schein von dem Kleid simulieren. Also es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich mittlerweile so gewöhnt. Beziehungsweise es ist tatsächlich so, wenn man so von Weitem drauf schaut oder halt so in der Gruppe, wenn sie da so, da fällt es nicht weiter auf. Also interessant, wie sie das gemacht haben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das auf diesen Bildern sozusagen während der Vorbestellphase, dass das da irgendwie war. Also das haben sie wohl da irgendwann mal entschieden, dass sie das so machen. Und ja, also es hat jetzt nicht zu so einem Ärger geführt wie das Neigen von der Evelyn, sondern es haben dann eigentlich alle so, ja, das gehört wohl so und ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Und ja, also im Grunde sind eigentlich alle zufrieden mit ihr, habe ich so den Eindruck. Gibt auch keine größeren Fehler. Also so mal hin und wieder schreibt mal einer, dass er ein bisschen einen Fleck hat, aber ich habe jetzt tatsächlich immer Glück gehabt bis jetzt und musste nie den Kundenservice von Sideshow irgendwie bemühen. Die exklusive She-Ra ist jetzt mittlerweile auch ausverkauft, also.
Darauf wollte ich jetzt gerade ansprechen. Das hattest du bei mir mal vorher erwähnt gehabt, ja. Wo ich dann gedacht habe, ausverkauft ist ja, hätte ich jetzt eigentlich auch so schon längst erwartet gehabt, aber ich glaube, das ist doch recht ungewöhnlich eher.
Ja, also es war vor allem sehr überraschend. Also die ist halt so vor sich hingeplänkert. Also es war nie da gestanden low in stock, wie jetzt bei anderen Statuen, wenn sie erfolgreich sind, so zum Anheizen. Aber sie war halt einmal, haben sie es vorgestellt, in dieser YouTube-Show von Sideshow, wo sie halt immer so aktuelle Statuen zeigen. Und anscheinend hat das schon einiges gebracht. Also die war dann, ich glaube, 3 oder 4 Tage später war es dann praktisch ohne Vorwarnung ausverkauft.
Das ist ja vielleicht auch kein schlechtes Zeichen, auch in Hinsicht auf die kommende She-Ra Zeichentrickserie. Ja. Aber
allgemein für die Statuenserie, also ich hoffe, dass noch ein bisschen was kommt.
Das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Im Moment gibt es ja noch keine Neuankündigungen, außer dass stark gemutmaßt wird, dass als nächstes Horda kommt.
Ja, genau, das ist das Einzige. Also der Orko kommt halt im August oder September. Und ich denke mal, das nächste, wenn überhaupt, also die nächste Ankündigung oder Enthüllung kommt dann kurz vor oder auf der San Diego Comic Con im Juli. Aber davor wird nichts mehr wahrscheinlich enthüllt oder so.
Naja, dann schauen wir mal zumindest, ob wir dann da was Neues kriegen. Und selbst wenn nicht, bin ich gespannt, wenn du mal deinen Orko hast, ob du dann sagen wirst, das ist doch nicht Orko. Oder ob du sagen wirst, doch, das ist der Orko.
Genau, das ist der Orko.
Genau. Naja, Sideshow-Statuen sind ja nicht gerade günstig. Ähnlich wird es wohl auch mit den Mondo-Figuren sein. Die hatten wir schon letztes Mal angesprochen, wo Matthias und ich uns ein kleines Gefecht noch geliefert haben über den Vintage-He-Man-Kopf der Mondo-He-Man-Figur. Und wie es der Teufel will, mittlerweile wurde auch ein neuer Teaser von Mondo Skeletor gezeigt. Und zwar wurden dort auch seine beiden Vintage-Köpfe gezeigt. Einer ist ja so basierend auf Alfredo Alcala-Stil und einer basierend auch auf dem Toy-Stil wie bei He-Man. Und ja, ich glaube, der Matthias und ich sind uns da von der Meinung her relativ ähnlich gewesen, wenn ich das im Forum richtig verfolgt habe. Deswegen frage ich zuerst jetzt mal dich, Jens. Du hast die Bilder ja auch gesehen. Wie gefällt dir der Vintage Skeletor-Kopf? Danke, Jens.
Ja, was soll ich sagen? Also, ich habe ja jetzt die letzte Ausgabe von euch gerade erst vor ein paar Tagen gehört und ich muss sagen, ich bin so zwischen euch. Also, was jetzt zum Beispiel den He-Man-Kopf betrifft, sehe ich das genauso. Also, ich bin da irgendwie zwischen. Ich finde auch, ja, Matthias hat schon recht, es ist ein Goodie. Es ist einfach dabei und man kann es nehmen oder lassen. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, man kann es aber auch von Anfang an richtig machen. Wirklich passen dazu tut's nicht. Also, es ist so. Aber trotzdem, was jetzt den He-Man-Kopf betrifft, finde ich, ist das etwas nicht ganz so schlimm. Es ist okay. Aber ich bleib auch eher wohl bei dem, der regulär drauf sein wird. Das ist einfach ein Unterschied. Man sieht einfach ganz klar den Detailreichtum bei der Figur und dann siehst du den Kopf und es ist nicht so ganz stimmig.
Also meinst du, du hast jetzt gerade von He-Man geredet. Jetzt ist ja der Skeletor-Kopf auch nochmal gezeigt worden. Geht es dir dort anders oder siehst du das dort wie bei dem He-Man auch eher nichts?
Also um es kurz zu machen, der Alcala-Skeletor-Kopf sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus. Es ist schon Alcala-Stil, aber irgendwie so ganz rund sieht die Sache für mich nicht aus und passt auch nicht auf diesen Körper. Dann gab es ja noch den Vintage-Kopf, hast du gesagt, ne? Ja. Weiß ich gerade gar nicht, ob ich den gerade irgendwo... Nee, dazu kann ich dir gar keine Antwort geben. Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen.
Ja, okay, dann gebe ich mal einen den Stefan weiter. Was sagst du zu diesen Köpfen von Skeletor? Wie gesagt, der reguläre Kopf sieht ja nochmal detailreicher aus, aber das sind jetzt die beiden, sagen wir mal, Bonusköpfe.
Also ich habe mir nur die Bilder angeschaut. Also ich habe mich mit den Figuren so nie groß beschäftigt eigentlich, aber die sind ja schon auch ein bisschen detaillierter gemacht und da fallen natürlich diese Vintage-Köpfe schon ein bisschen aus der Reihe dann. Also gerade bei diesem Vintage-Skeletor-Kopf finde ich, dass der halt sehr cartoon-mäßig, also so comichaft ausschaut. Also auch wie er dann da so nach unten schaut, so böse, das ist ja aus der Perspektive vielleicht ganz nett, aber andererseits, wenn ich ihn jetzt von vorne anschaue, schielt er immer in seine rechte Hosentasche oder irgendwie sowas. Also das ist ja dann irgendwie ein bisschen dämlich irgendwie eigentlich, dass die Augen immer so nach rechts unten gehen.
Ach und, du dickes Ei, ich habe mir gerade hier das Bild mal vorgeholt.
Ja. Oh mein Gott.
Und das ist ja diese auch so der Mund mit diesen Zähnen, das sieht halt aus wie so ein Scooby-Doo-Zeichentrick irgendwie, finde ich.
Liebe Hörer, entsetzen live.
Du also, dickes Ei. Heilige Hanna,
was hat das jetzt ist, mit das ist ja nicht mal Figur gar nicht so viel gemeinsam. Also es ist zwar im Prinzip war der genauso bemalt, jetzt bis auf die Augen, die halt natürlich so nach unten schielen, aber das sieht
ja,
halt
wie gesagt, irgendwie der Alcala sieht ja ganz okay aus, aber das ist doch kein Vintage-Kopf, das ist irgendwas auf die Straßen geworfenes und mal gucken, was da war rumkommt, wenn ein paar Autos drüber gefahren sind.
Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Evil Knievel aus diesen Filmation Ghostbusters, wie hieß denn da dieser?
Evil Knievel. Primeval, das ist doch nicht Skeletor.
Evil Prime oder Primeval, irgendwie so hieß doch der.
Primeval,
ja. Ja, ja, also der sah ein bisschen so ähnlich aus.
Ja, also diese typischen gezeichneten Skelettzähne.
Mhm. Ja, so die Skelettszene, das habe ich ja bei Skeletor schon immer bei der Vintage-Figur schwierig empfunden. Vor allem nachdem er dann irgendwann in Malaysia produziert wurde und das endgültig eher zu so einem Affengesicht wurde. Das sah immer irgendwie aus, als würde es ein Fünfjähriger zeichnen. Ja,
so ein bisschen auch so leicht lächelnd teilweise. So.
Ja, und da kommt es halt eben noch stärker raus. Also, ich kann nur das wiederholen, was ich im Forum gesagt habe. Der Vintage-Skeletor-Kopf sieht genauso räudig für mich aus wie der Vintage-Heben-Kopf. Das passt einfach alles nicht zusammen. Bonus hin oder her. Der Alcala-Skeletor-Kopf, den finde ich hingegen ziemlich geil. Der ist irgendwo, aber auch nicht irgendwo einfach auf 80er getrimmt, sondern der ist halt doch noch ein bisschen weiterentwickelt in dem Stil.
Hat der einen beweglichen Kiefer? Also das sieht so aus, dieser Alcala-Kopf, als könnte man diesen Unterkiefer aufklappen.
Ja.
Schon, okay.
Der reguläre Kopf hat auch so ein bewegliches.
Okay.
Ich glaube, das ist die erste Skeletor-Figur überhaupt mit bewegt. Nein, der Loyal Subject Skeletor. War die erste Figur mit beweglichem Kiefer. Aber das ist die erste, sagen wir mal, in normalen Proportionen gemachte Actionfigur.
Also dieser Alcala-Kopf, der sieht aus wie in so eine Reaktion auf dem Vintage-Kopf.
Oh, nee.
Oh my gosh.
Blankes Entsetzen.
Ja, Matthias, ich habe dich jetzt so schnöde übergangen gehabt, weil du auch im Forum ein bisschen so in die Richtung von mir gegangen bist dabei, wo ich ja schon erleichtert war, dass wir uns heute wahrscheinlich nicht zu sehr zocken werden. Aber sag mal, was ist deine ehrliche Meinung? Du darfst gerne alles raushauen.
Also grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, dass es diesen Bonusfaktor gibt, aber es ist tatsächlich so, dass der Vintage-Toy-Skeletor-Kopf einfach, der schaut halt einfach so nicht gefährlich aus und irgendwie so ein bisschen eben so comichaft und
Wären wir in der Pyramide der Unsterblichkeit und Skeletor liegt krank im Bett. Entschuldigung, red ruhig weiter.
Also es ist heute sehr ein deutlicher Unterschied einfach, der da jetzt sichtbar ist. Und ja, also ich würde mir die Figur kaufen und der Vintage-Toy-Kopf wäre dabei, dann würde ich den nie drauf bauen. Also das ausgeschlossen. Das schaut einfach dämlich aus. Also mir gefällt eigentlich von allen drei der Normalkopf irgendwie am besten. Der passt zu diesem ganzen Stil irgendwie am besten. Der Alcala-Kopf ist natürlich, ja, der ist ja so wie er ist er ja schon gut. Also das ist schon ein Kandidat, dass man da mal durchwechselt. Es ist immer nur die Frage, wie diese Köpfe überhaupt noch verteilt werden. Das haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt. Es gab ja mal so Andeutungen von Mondo, dass sie das so in die andere Figur mit reinpacken. Es ist natürlich beim Skeletor interessant, weil er drei Köpfe hat, in welche andere Figur sie dann den dritten Kopf packen. Vielleicht ja beim Faker oder so, ich weiß nicht.
Faker mit Vintage-Skeletor-Kopf.
Ja, das ist der schlechteste
Doppelgänger
aller. Argument, ja, genau. Naja, also wie gesagt, es ist einfach bei dem Vintage-Toy-Kopf, der scheitert sozusagen an sich selbst, weil er halt nie so toll war und ja, mal schauen. Wie gesagt, ich bin noch, also beim Skeletor muss ich mal schauen vom Preis her, aber an sich würde mich der schon interessieren, beim He-Man eher nicht. Also einfach mal jetzt schauen, wann die rauskommen und wie viel sie kosten. Also ich glaube, sie haben, ich weiß jetzt nicht, ob es dieser Brock Otterbacher, der diese Bilder immer auf Instagram postet oder irgendein anderer Mondo-Mensch, hat mal oder im He-Man-Org-Forum, das ist jetzt eine ganz Richtung $200 Geld oder so, sondern eher Richtung 100 bis 150. Also
ja, immer noch teuer.
Immer noch heftig, aber mal schauen.
Also man muss zumindest sagen, für Mondo-Verhältnisse ist das dann schon wieder fast günstig.
Ja, genau.
Ja gut, also Mondo, ich bin gespannt, was wir da noch für weitere Sachen kriegen. Die hatten ja auch schon mal Teaser für Man-at-Arms und Merman gebracht. Auch da wäre ich wieder interessiert, wenn die so einen Man-at-Arms-Vintage-Kopf als Bonus bringen. Dann geht das Spielchen hier wieder von vorne los. Schauen wir mal. Bei Merman hingegen würden sie für mich gewinnen. Egal. Mal weg von diesem ganzen Spielzeugkram. Wir hatten ja schon am Anfang angeteased, heute geht es ganz viel um Zeichentrick und jetzt geht es erstmal los, denn Zeichentrick. Dieses Jahr kommt ja auf Netflix eine neue Showa-Serie und da gab es auch jetzt Neuigkeiten. Nämlich, wir wissen jetzt mittlerweile die komplette Sprecherliste, also wer wen spricht. Dabei ist nämlich zum Beispiel unter anderem rausgekommen, dass auch Hordak in der Serie mit dabei sein wird. Und wir haben nochmal ein offizielles Artwork bekommen. Das Outfit von Showa wird zwar immer noch ein bisschen so geheim gehalten, aber man kriegt jetzt schon einen besseren Eindruck davon, was da kommen wird. Oder Jens, wie siehst du das?
Ja, den ersten Teaser, den man ja damals gesehen hat, das war so ein Zeichenstil, der mir nicht so gefällt. Da haben sie dann alle mal zu mir gesagt, jetzt wart doch erstmal ab. Aber ich bin ja jemand, ich urteile ja eben schnell. Aber ich urteile nicht endgültig. Das heißt, bei mir hat das auf jeden Fall eine Chance. Und das erste Artwork, was wir jetzt gesehen haben, lässt schon ein bisschen mehr hoffen. Aber vielleicht warte ich mit meiner Meinung, bis das Ding erstmal draußen ist. Denn momentan kann ich mir noch nicht wirklich was drunter vorstellen, wie das Ganze laufen soll. Auch so im Punkto, wenn ich die Kiste mal ganz kurz aufmachen darf in Richtung Story, weil wir haben noch nirgendwo Castle Grayskull gesehen, wir haben noch nicht He-Man gesehen, er taucht in keiner Sprecherliste auf, die Sorceress auch nicht und so weiter.
Naja, es ist ja auch keine He-Man, sondern eine She-Ra-Serie. Also wenn da jetzt He-Man irgendwie genannt worden wäre, das hätte mich jetzt doch gewundert.
Ja, genau, aber das ist die Frage. Wird man die Origin ignorieren oder wird man da was komplett Eigenes draus machen? Aber gucken wir mal, Also ich bin erstmal dem positiv gegenüber eingestimmt und ja, sieht zumindest schon mal ziemlich gut aus. Und von den Sprechern her, okay, es sind natürlich viele junge Leute dabei. Ja, ich weiß nicht so richtig. Viele von denen haben mir jetzt auch nicht unbedingt was gesagt. Da ist einer dabei von Dancing with the Stars und so weiter. Eine ist, glaube ich, von Orange is the New Black. Ja, müsste man echt mal schauen. Ist ja auch die Frage, was ich mich schon gefragt habe, ist, wird das so sein, dass dann einer wieder mehrere Leute spricht? Weil das machen die Amis ja ganz gerne.
Es könnte zumindest sein, dass da so gewisse Gastrollen von mir gesprochen werden, wobei der Sprechercast bisher recht umfangreich aussieht. Ich glaube auch irgendwo, wenn ich mir das Alter von den Sprechern anschaue, dass das immer mehr irgendwo zementiert, dass die Serie irgendwo eher so spielen wird, dass Shira jetzt nicht wie in den 80er Jahren so um die 20 Jahre alt ist, sondern eher so, dass es Teenager sein werden, oder Matthias?
Ja, schaut danach aus, ja. Also ist ja auch vielleicht so vom Artwork leicht zu erkennen, dass es dass Shira jetzt noch nicht eine erwachsene Frau ist, sondern eher so ein Teenager eben. Und ja, also die Sprecher, also ich kenne da tatsächlich jetzt auch, bis auf die Sandra Oh, das ist ja die eine aus Germany's Next Topmodel, sag ich schon. Die Sandra Oh aus Grey's Anatomy, also tatsächlich, das würde ich fast schon als Star bezeichnen, durchaus in so einem Cast.
Ja, vor allen Dingen, weil Grey's Anatomy ja auch irgendwo ein sehr großes weibliches Publikum immer erreicht hat.
Ja, ja, also das auf alle Fälle. Und die ist jetzt zwar mittlerweile ausgestiegen, aber trotzdem, also die ist durchaus noch bekannt. Und gut, der Rest, das Cast, da lasse ich mich jetzt einfach überraschen. Weil im Grunde ist es ja bei uns, kommt ja auch noch dann der deutsche Synchronsprecher-Cast ja auch noch dazu, den wir dann bewerten können, aber da ist ja noch nichts bekannt.
Hier diese, entschuldige, dass ich da mal kurz einwerfe, ja. Diese Karen Fukuhara aus Suicide Squad. Das darf man natürlich, obwohl wenn der Film nicht gut angekommen ist, aber das ist natürlich schon sehr namhaft, finde ich.
Ja, aber die Rolle ist da ja auch etwas seltsam. Also die kommt da irgendwie nicht so gut rüber, finde ich, in dem Film.
War die nicht Katana in dem
genau,
Film?
Genau, Katana war die.
Ja, die ist ja irgendwie so gut wie gar nicht.
War da und dann war sie irgendwie
weg.
Weg war sie, glaube ich, gar nicht, oder? Die war doch bis zum Schluss da.
Ja, aber irgendwie, die hat man ja irgendwie total übersehen. Also als wäre die eingeführt worden, dann hat man vergessen, was mit der noch weiterzumachen. die gibt's halt auch. Ja, scheiße, haben nicht mehr genug Laufzeit, sonst wird der Film noch schlechter.
Ja, genau, das war ein Grundproblem von dem Film. Aber anderes Thema. Ja, ich bin gespannt. Ja, es gibt ja jetzt, außerhalb dieser offiziellen Sprecherliste gab es jetzt noch ein paar so über Twitter. Also ich glaube, Light Hope ist auch dabei, wird von einer Frau gesprochen. Ich finde es jetzt gerade nicht, wie die heißt. Auf alle Fälle, doch hier, Moria Gorondona. Haben wir auch noch nie gehört. Und da gibt es noch irgendwie eine Prinzess Lonnie und einen Kyle.
Prinzessin Lonnie.
Ja, mit zwei N geschrieben, Lonnie.
Mit zwei N, okay, ne, das weiß ich jetzt auch wieder nicht so genau.
Ja, auf alle Fälle, scheint alles eben halt so Nachwuchs- und Jungschauspieler zu sein und, ja, mal schauen. Also ich bin echt gespannt und so wie sich's aus, also es wird ja auch immer wieder angedeutet oder ja, dass sie wirklich seit Jahren da jetzt dran arbeiten und dass da viel reingesteckt wird und also ich denke nicht, dass das jetzt da so ein, ehrlich gesagt, also ein Schnellschuss ist das nicht. Das ist schon sehr ja, eben breit aufgestellt und ich denke, Netflix sieht da nicht bloß, ja, jetzt haben wir da, also ich bei IMDb sind jetzt irgendwie 8 Episoden aufgelistet, die da erstmal geplant sind. Also ich glaube nicht, dass das damit endet. Also bin da sehr optimistisch.
Naja, Stefan, wie sieht's bei dir aus? Bist du da auch erstmal optimistisch oder wartest du lieber mal ab, bevor du ungerechtfertigt dich auf irgendwas freuen könntest?
Also ich, bis jetzt habe ich gar kein Netflix und mal schauen, ob ich es mir dann dafür hole. Ich weiß es nicht.
Also, keine Was? Ahnung. Wie kann man kein Netflix haben?
Ich habe auch kein Netflix.
Was? Wie kann man kein Netflix
haben? Was? Wieso muss man das haben? Ja. Also ich lebe bisher noch ganz glücklich ohne.
Ja, also alleine, ich finde Netflix ziemlich gut. Es lohnt sich auf jeden Fall mehr als wie Maxdome und wie Amazon Prime und vor allen Dingen auch natürlich, weil jetzt die zweite Staffel rausgekommen ist von The Toys That Made Us.
Ja, okay, also ich möchte jetzt hier keine Grundsatzdiskussion über Netflix anfangen. Das ist halt nur einfach Tatsache, irgendwo muss ich auch mal ein bisschen aufhören mit Geld ausgeben.
Ja, und was anderes, also ich habe da ehrlich gesagt immer nicht die Zeit oder die Lust, so viel Zeit zum Serienschauen zu verwenden irgendwie. Also ich schaue halt hier Walking Dead und dass ich Game of Thrones und Lindenstraße vielleicht noch und dann ist schon gut.
Wow. Lindenstraße, ja klasse. Ja, cool.
Das wird nicht besser für dich, Stefan.
Ja, weil Hans Beimer stirbt im September. Habt ihr das mal gehört?
Aber also, dann verstehe ich das Spoiler. Richtig. Dann verstehe ich das richtig, dass du dir wahrscheinlich Netflix jetzt auch nicht extra dafür holst, dass du die Shiro-Serie
Nee, nicht unbedingt. Also ich habe, als das erste Bild da gezeigt wurde, dachte ich im ersten Moment, oh Gott, das sieht ja aus wie Heidi, also wie diese Serie aus den 80ern oder 70ern, wann die ja ursprünglich rauskam. Und da dachte ich mir, oh Gott, also das, da habe ich jetzt, also kann ich mir nicht so vorstellen, wie das ausschauen soll. Also wenn ich mir das so vorstellen mit diesen riesen Augen und so, wie das halt da gezeichnet war. Aber ich finde dieses Teaserbild, was man jetzt da sieht, wo sie auf diesem Felsen steht, ist ja schon so diese typische Verwandlungspose und auch unten rum sieht so ein bisschen nach diesen flüsternden Wäldern aus irgendwie. Und naja, also mal schauen, was sie draus machen. Also es scheint ja so ein bisschen eine andere Story zu sein, nachdem da auch einige so Randfiguren eher dabei sind, wie Netossa und Perfumer, Entrapta und sowas.
Ja, das hat mich auch gewundert.
Und andererseits sind aber dann auch wieder Seahawk, Bo und Hordak jetzt nur als die einzigsten drei männlichen genannten. Also wer weiß, ob die anderen von der wilden Horde auch irgendwie noch dazukommen, so Montana, Leech und so weiter.
Und, ich glaube, das kann man sogar noch ein bisschen ausbauen. Ich meine, auch die Felslinge waren da, die Snoutspout war ja auch da. Ist die große Frage, ob das damit reinkommt. Aber ich bin echt gespannt. Also ich werde mir das auf jeden Fall angucken.
Ja, also ich werde mal hören, was die Leute so schreiben und vielleicht, man kann ja glaube ich auch Netflix so als Probemonat mal abonnieren und wieder abbestellen, wenn es nichts taugt.
Ja, normalerweise. Und Shiva-Serie war scheiße.
Na, und normalerweise ist es ja bei Netflix auch so, wenn da eine Serie sozusagen neu kommt, dann sind alle Folgen da und du kannst es dir, wenn du dann deinen Probemonat anschaust, einfach durchschauen und dann kannst du entscheiden, ja, das hat sich gelohnt oder nicht. Ja, also dürfte so auch hier der Fall sein.
Ja, aber tatsächlich ist das eine Idee, wie ich es vielleicht machen werde.
Ja, aber was vielleicht auch noch interessant ist, eben der Titel. Also der Originaltitel ist ja jetzt She-Ra and the Princesses of Power, also eben nicht mehr Singular, sondern Plural, also bezieht sich offensichtlich eben auf die ganzen anderen Damen, die da mitkämpfen oder dass die halt auch irgendwie Princess of von irgendwas sind.
Shiva and the Princesses of irgendwas.
Ja. Und der deutsche Titel, der ist ganz nett. Der ist ja She-Ra und die Rebellenprinzessinnen. Also das ist sweet. Das fand ich, das ist das Einzige, was mich bisher stört. Also der deutsche Titel, den finde ich mehr als holprig und etwas ungeschickt. Aber sonst.
Ganz ehrlich, tragischerweise waren Übersetzungen von Masters oder Masters-ähnlichen Sachen oft holprig. Ja. Also wir haben ja später noch eine 2000X-Cartoon-Folge. ganz ehrlich, die deutsche Synchro war da auch immer wieder holprig. Ich sag nur, mit den Shadow Beasts Reim und sowas, das ist auch nicht immer so ganz ohne gewesen. Ja.
Also ich empfehle da, wer sich da wirklich tiefer und eingehender mit der Serie beschäftigen will, mit dem letzten Infoschnipsel, den es da gibt. Da gibt es einen Reason Thread auf He-Man Org von ich weiß jetzt nicht, ob das Mann oder Frau ist, von Tallstar.
Das ist ein Mann.
Ist ein Mann, der sucht wirklich jeden letzten Tweet und Social Media Post und was weiß ich, Instagram zusammen von allen Beteiligten und führt es zusammen und der ist da anscheinend in seinem Element.
Ja, der ist schon seit Jahrzehnten ein gigantischer Shira-Fan und ist da wirklich enorm mit dabei. Also da kommen natürlich auch Sachen, wo ich da jetzt persönlich sage, boah, das finde ich nicht wirklich unbedingt relevant gerade. Aber es ist einfach interessant, immer wieder mal reinzuschauen und zu sehen, boah, da tut sich halt wirklich was, ganz im Gegensatz zum Kinofilm, wo da halt wieder irgendeine Nachricht kommt, ja, jetzt haben wir hier gerade auf dem Tisch irgendein Buch und das ist das Zeichen, dass der garantiert irgendwann, also vielleicht oder auch nicht, kommen wird. Naja, okay. Shira-Serie, ich bin nach wie vor sehr gespannt. Es kann tatsächlich auch sein, dass ich allein deswegen diesen Netflix-Probemonat mal nehme, weil, also seien wir ganz ehrlich, wenn die Serie doof ist, da möchte man wenigstens mitreden können und es selber beurteilen können. Wenn die Serie gut ist, da möchte man sie nicht verpasst haben können. Also irgendwas sollte man da ja schon mit anstellen können.
Und vielleicht dauert es ja auch gar nicht mehr so lange, weil auf IMDb stand, dass es am 1. August kommt. Ist aber noch nicht offiziell bestätigt.
Das ist so schnell. Das finde ich schnell. Aber das ist ja dann noch umso besser, weil dann kriegt der Masters-Kinofilm noch mehr Zugzwang. schauen wir einfach mal. Aber mal kurz vom Masters und Princess of Power-Thema weg, was jetzt schon deutlicher, ein bisschen konkreter gemacht wurde, das ist eine neue Thundercats-Serie. Okay, hat, wie gesagt, eigentlich nichts mit He-Man und She-Ra zu tun, aber Thundercats-Fans finden sich auch unter den Masters-Fans viele. Und diese Thundercats-Serie, die heißt Thundercats War und ja, wird im Moment ziemlich irgendwo wrapped in der Luft zerfetzt, weil das nicht die Thundercats sind, die sich die Fans herbeigesehnt haben. Nämlich, das ist eher so eine Art Comedy-Take aller Teen Titans Go. Und da wäre jetzt mal eine Frage an euch, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Zum einen irgendwo die Idee eines Comedy-Stils und zum anderen dieses Artwork, was man aktuell gesehen hat. Jens?
Na, als erstes muss ich dich mal korrigieren. Also für mich spricht sich das Thundercats aus. Und ich bin da genauso auf... Ja, sorry, tut mir leid. Nee, das brauche ich persönlich nicht. Der She-Ra-Serie bin ich wirklich offen gegenüber. Aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Moto in dem Stil irgendwie kommen würde, nein, das brauche ich nicht. Jeder, der da Spaß drin hat, der soll's dann gerne haben. Ich sag nur ganz ehrlich, sowas brauche ich dann persönlich nicht. Also, wie gesagt, jedem, der es mag, der soll seinen Spaß mit haben. Ich werde es mir aber nicht einmal angucken, weil ich weiß auch nicht. Ich brauche jetzt zum Beispiel auch keinen Herr der Ringe im Stil von Monty Python, was weiß ich, ja. Vielleicht ein komischer Vergleich, aber ich wollte halt irgendwie eine Parallele ziehen, die so unmöglich wirkt und nein, passt für mich nicht zusammen. Tut mir leid.
Also hängt das bei dir jetzt nicht allein an dem Artwork, an dem speziellen Zeichenstil, sondern schon allein an dem Konzept irgendwo?
Ja, genau, das ist es. Diese Verhodepiepelung. Ich sag mal, man kann ja irgendwas bringen, was so ein bisschen verniedlicht ist oder so. Okay, das ist ja nicht so das Problem, auch für irgendwie für kleinere Kinder. Aber dann daraus, ohne es bisher gesehen zu haben natürlich und nur Stand jetzt, also die Meinung gebildet auf dem jetzigen Stand, daraus eine Verhodepiepelung zu machen, das ist dann etwas, wo ich sagen würde, nein, mein persönlicher Fall ist es nicht.
Matthias, siehst du das ähnlich?
Ja, also ich bin jetzt zwar nicht so der große Thundercats-Fan, weil klar, es ist irgendwie da aus der ähnlichen Ecke und ja, aber ich habe da jetzt keinen, sag jetzt mal, wie sagt man, eine emotionale Bindung dazu, die da jetzt durch diese Serie zerstört werden könnte. Aber die, also der Stil gefällt mir tatsächlich auch nicht wirklich. Bin sehr überrascht, dass das, dass sowas, wie die da drauf kommen. Also ich habe mal das Reaktionsvideo vom Pixel Dan dazu angeschaut und der hat halt seine Hypothese, würde ich mal sagen, ist ja, sie haben es ja mit diesem realistischen oder nicht realistischen, sondern mit diesem eher ernsteren Cartoon von vor ein paar Jahren da mit diesem Reboot versucht sozusagen und das ist ja irgendwie gefloppt. Und jetzt machen sie es halt mal so. Ja, ist ein Ansatz, aber also ich wäre da jetzt schon sehr überrascht, wenn das irgendwie die Thundercats zu neuen Höhen führt. Vielleicht ist es einfach mal bei Warner Brothers so, ja gut, Thundercats ist jetzt einfach ein brachliegendes Ding und da kann man jetzt mal einfach mal sowas probieren. Wenn es ein bisschen was bringt, okay, wenn nicht, ist auch wurscht. Also wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so emotional damit verbunden und ich sehe das auch nicht so, dass das irgendwie jetzt eine Kindheit zerstört oder eine Marke, ob es jetzt eine Marke zerstört, weiß ich auch nicht, weil die Thundercats dann einfach noch mehr Nische als Masters of the Universe, also so viel zu zerstören, gibt's da jetzt eigentlich gar nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Und ja, also wie gesagt, also ich weiß jetzt gar nicht, wo die kommt. Ich glaube, Netflix ist es, nee. Ich werde mir auf alle Fälle da, wo die kommt, das nicht extra dafür abonnieren und ja, ist nicht der Fall und ignoriere ich tatsächlich.
Okay, ich kann es ehrlich gesagt verstehen auf der einen Seite. Ich muss persönlich sagen, mir gefällt dieses Artwork überhaupt nicht, was man bisher sieht. Das ist für mich irgendwo so, ja, es sieht irgendwie nach Preschool-Cartoon aus, also Vorschulzeichentrick. Funktioniert aber dann irgendwo für diese eigentlich, so wie es sich anhört, eher ironische Betrachtungsweise des Ganzen. Ja. Das Konzept selber irgendwo so ein Funny Cartoon draus zu machen, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ehrlich gesagt ist das was ich mir gedacht habe, das schon vor Jahren mit den Masters hätte gemacht werden müssen. Ich habe jetzt neulich auf PE auch irgendwie diese Code Noble Persiflage von dem Tim Seeley, der die neuen Masters Comics da irgendwie als Autor macht, gepostet gehabt. Das ist halt was, wo ich sag, der Brand, vielleicht auch, weil ich die Toyomas mache, aber der Brand, der bietet sich eigentlich dafür an, auch irgendwo nicht ganz ernst, sich selbst nicht ernst zu nehmen unbedingt immer und auch mal nach so vielen ernsthaften Jahren auch mal irgendwo eine sehr amüsante Weise zu machen. Allerdings sehe ich das mit dem Thundercats-Cartoon schon ein bisschen schwierig an. Die Fans können zwar auf der einen Seite froh sein, dass es überhaupt mal was gibt, weil das ist noch viel mehr Nische als Masters und Masters ist schon stark Nische. Auf der anderen Seite kann ich sie aber auch verstehen, dass das jetzt vielleicht gerade das ist, was sie nicht gewollt haben. Und zugleich ist es auch so eine Geschichte, ob das jetzt Erfolg hat, nachdem Teen Titans Go trotz vieler Unkenrufe jahrelang jetzt schon erfolgreich läuft. Ich glaube, da ist es schwierig, dann nochmal ein ähnliches Konzept zu bringen. Zugleich gibt es auch diese Magic Sword Serie, die ich ehrlich gesagt auch nicht so doll finde, die auch schon in die Richtung geht. Also ich habe da eher das Gefühl, dass dort weniger eine Marktlücke geschlossen wird, als dass dort auf einen fahrenden Zug aufgesprungen wird. Oder Stefan, hast du da einen Impuls zu?
Mir geht's da eigentlich ein bisschen ähnlich wie dem Matthias. Also ich habe auch nicht wirklich eine Bindung zu diesen Thundercats. Also von daher bin ich da jetzt nicht Gott weiß wie getroffen, wenn die da irgendwas mit veranstalten. Aber also ich kenne jetzt dieses Artwork, so ein bewegtes Szenen gibt's ja noch nicht davon. Also keine Ahnung, was die da draus machen. Also ich finde, das sieht so vom Stil so ein bisschen aus wie diese Simon's Cat Videos. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt von YouTube, diese schwarz-weiß gezeichneten Comics mit dieser Katze, die da immer auf ihm rumtappt und ihn irgendwie leckt oder irgendwie so ein bisschen daran erinnert es mich irgendwie so ein bisschen. Stimmt, ja. Von dem her, aber ich finde halt, das ist so, vom Thema her passt das irgendwie so gar nicht, finde ich, da dazu, von so dieses Gut gegen Böse, dass die halt das so auf Klamauk machen, also das so à la Tom und Jerry immer so, die Guten wischen den Bösen eins aus oder irgendwie sowas, also mal schauen, was das wird, also wobei, wie gesagt, es ist mir ziemlich wurscht. Also ich habe damals schon die Original Thundercats auf Sat 1 mehr oder weniger mal durch Zufall 5 Minuten gesehen, wenn ich rumgesappt habe. Aber ich kenne da nicht mal wirklich die Figuren und so, die es da zu kaufen gab. Also von daher bin ich da recht emotionslos.
Ja, also Thundercats War oder wie Jens gesagt hat, hat auf jeden Fall bei uns auch schon keinen so leichten Stand, muss man mal schauen. Ich werde mir eine Folge mal anschauen, um zu schauen, ob das irgendwelche Impulse gibt, die ich nicht über andere Funny Cartoons oder Zeichentrickserien schon bekomme. Mal gucken, es ist immerhin schon ein Lebenszeichen, dass es überhaupt was von den Thundercats gibt, die irgendwie seit den 80er Jahren noch weniger den Fuß mehr auf den Boden bekommen als die Masters. Aber immerhin. Jetzt kommen wir dann noch etwas zum Zeichentrick. Da können wir ehrlich gesagt noch gar nicht so viel sagen, aber ich glaube, in den nächsten Folgen kann uns das vielleicht mal beschäftigen. Es geht nämlich um Hero and the Land of Legend. Und das wird jetzt natürlich hier von den Hörern so gut wie kein Mensch irgendwie kapieren, wie Hero and the Land of Legend. Ja, die viele Hörer werden zumindest Hero kennen, der als He-Mans Vorfahr mal in den 80ern geplant war, soll jetzt als Neo-Vintage-Figur tatsächlich endlich mal erscheinen. Es gab auch Hero 2, der Sohn von He-Man. Beides war irgendwo auch als Zeichentrickserie mal geplant. Und in dem Zusammenhang gab es auch mal den Plan für eine Zeichentrickserie namens Hero and the Land of Legend. Das war so ungefähr Mitte bis Ende der 80er Jahre eine Idee gewesen. Und sollte von Filmation erscheinen und es war eigentlich so, sagen wir mal so, die Zeichentrick-Umsetzung von The Powers of Grayskull. Aber auch nicht ganz irgendwo. Also das hat auch eine recht komplizierte Geschichte. Genau das Ganze wird James E-Talk, also Buster Toons, der auch den offiziellen und inoffiziellen Cartoon-Leitfaden geschrieben hat, der wird es jetzt innerhalb der nächsten Monate, soweit ich weiß, irgendwo mal bringen werden. Dass er da irgendwo Informationen und auch Bilder irgendwo zeigt. Er hat jetzt da schon so ein Promobild und ein Logo gezeigt, das damals angedacht war. Und ich persönlich bin jetzt schon sehr gespannt darauf, was dabei genau rauskommt. Es geht halt auch irgendwie um so einen Kämpfer in einer eher prähistorischen Dinosaurierwelt, wo es aber auch Technologie gibt. Und das wird halt auch wieder eine Fußnote mehr im Kapitel der Masters beschließen bzw. eröffnen, was halt damals irgendwo genau geplant war und was wir dann letzten Endes eigentlich nie gesehen haben. Ich finde es sehr spannend und ich bin gespannt, was da jetzt genau noch rauskommen wird. Ja, und last not but least, in den News haben wir noch eine leider traurige Nachricht, die wir eben auch zum Anlass genommen haben, dass wir heute über eine Folge vom 2000X-Cartoon mal wieder reden. Ich weiß nicht warum, es ist momentan wie wahnsinnig. Die letzten drei Folgen haben wir immer Todesmeldung und jetzt ist herausgekommen, Dean Stefan ist gestorben. Dean Stefan war jemand, der maßgeblich am 2000X-Cartoon bei Mike Young Productions mitgewirkt hat. Der war, sagen wir mal, ja, Matthias, kann man es vergleichen mit Lou Scheimer in den 80er Jahren, was die Federführung betrifft?
Ich denke schon, ja. Also man könnte das fast schon wie so eine Art Showrunner vielleicht sogar bezeichnen.
Ja, gut, genau.
Dass man halt einfach diesen Rahmen setzt, wo sich, also er war ja auch Drehbuchautor, aber wo sich ja die anderen Drehbuchautoren sozusagen daran orientieren, was es für größere Handlungsbögen gibt und worauf es alles hinausläuft. Und ja, also da muss man schon sagen, dass das einfach, das ist vielleicht gar nicht so bewusst, aber was der eigentlich für eine wichtige Rolle sozusagen gespielt hat in diesem in diesem Motu-Kosmos, der da Anfang der Nullerjahre neu erschaffen worden ist, wenn man es genau nimmt, und der ja im Grunde jetzt für viele oder eigentlich ja für fast alle Motu-Fans so eine Art Standard ist, was der da alles so erfunden hat. Ja, die Charaktere, die da vorkommen, ja, die gehören alle im Grunde dazu und auch dieses ganze Keldor-Skeletor Origin ist im Grunde der Standard jetzt, wenn man es genau nimmt. Und ja, also das weiß man vielleicht gar nicht, aber der dürfte da wirklich so eine entscheidende Person gewesen sein im ganzen Thema und ja, ist leider jetzt wirklich schon, glaube ich, ist schon früh verstorben. Ich habe jetzt leider sein Alter nirgends gefunden.
Also der war auch noch nicht besonders alt. Ich glaube, der war so Ende 50, Anfang 60 ungefähr höchstens und also der hatte auch jetzt nicht irgendwo das Glück wie ein Wolfgang Völz, dass er im hohen Alter irgendwo gestorben ist auf natürlichem Wege, sondern der hatte halt auch eine ziemlich lange schwere Krankheit.
Also ich hab gelesen, dass er wohl einen Herzinfarkt gehabt hat oder einen Herzanfall.
Und davon hat er sich nie so richtig erholt. Da ist irgendwie immer was Neues gekommen.
Also er hat tatsächlich, glaube ich, nur ein oder zwei Tage vor seinem Tod hat er, also entweder er selber oder was anderes, noch ein Foto von ihm im Krankenbett gepostet und dass er sich eben so halbwegs wieder gut fühlt, aber das ist halt das Blöde, das war's dann immer nicht. Wenn wenn das Herz betroffen ist, das kann dann relativ schnell gehen, glaube ich.
Ja, ich habe nur noch irgendwas im Kopf, ohne das jetzt nochmal genau nachzuschlagen, dass irgendwo, dass die Initialzündung war und es immer irgendwie was Neues gab und dann irgendwie multiples Organversagen auch noch irgendwie gekommen war, ja, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege. Also eine ganz üble Kiste. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Schwiegervater, bei dem ist das auch so ähnlich gelaufen. Da hat am Ende der ganze Körper einfach nicht mehr gewohnt.
Ja, du weißt ja, wie dann der Körper eben auf so eine Behandlung reagiert, ja, die ist ja auch nicht ohne. Also wenn man dann sich erstmal auf den Herzinfarkt konzentriert und dann kommen plötzlich noch andere Sachen dazu. Ja. Naja, man weiß es nicht genau. Auf alle Fälle ist es tatsächlich bei dem wirklich ja traurig. Und der war ja auch dem Fandom immer noch verbunden. Ja, der ist, glaube ich, jedes Mal noch auf die PowerCon.
Ja, der sollte einen recht trockenen Humor oder so auch gehabt haben und hat es wohl scheinbar irgendwie sehr genossen dort immer. Und
genau auf der Grayscale Con, wo ich nicht war, da gab es ein Skype-Panel mit ihm, habe ich leider verpasst, aber gibt's online.
Sehr gut. Das war echt sehr informativ. Ja. Ich glaube 2016.
16, ja, ja genau. Ja. Da war ich eben nicht. Naja. Ja, schade.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe wirklich, dass jetzt nicht irgendwo wir die nächsten Folgen noch weitere Todesmeldungen bekommen. Mir reicht es persönlich jetzt allein im Masters-Bereich mal dicke und Dienst der Fahnen war halt einfach federführend und prägend für den 2000X-Cartoon. Eine Zeichentrickserie, wo wir Fans ja trotz dem Flop von 2000X sagen, es ist schade, dass die nicht fortgesetzt wurde. Nach den, sagen wir mal, 1,5 Staffeln eigentlich nur. Ja, aber wie gesagt, wir nehmen das zum Anlass, heute über eine Cartoon-Folge von Mike Young Productions zu reden. Jens, ich möchte mich nochmal hier in aller Form vor den Hörern bei dir entschuldigen, denn als es darum ging, dass wir ausgemacht haben, wann wir die Folge aufnehmen, habe ich dem Jens erstmal die falsche Folge genannt. Dann habe ich ihm, nachdem der Matthias rausgekriegt hat, die hatten wir schon, habe ich ihm nochmal die falsche Folge genannt. Also zwei falsche Folgen. Und nachdem das geklärt war, ist mir aufgefallen, und da muss ich mich beim Stefan wiederum entschuldigen, dass das noch gar nicht vereinbart war, dass wir an dem Tag, an dem ich dachte, dass wir aufnehmen würden. Also es war ein gottverdammter Planungsalbtraum, der allein irgendwie mir zu verdanken war. Ich weiß nicht, so verpeilt habe ich, glaube ich, schon lange nichts mehr organisiert.
Aber wir haben es geschafft.
Ja, also wir haben es geschafft. Ich bin wirklich dankbar, dass ihr jetzt alle noch hergefunden habt und vor allem, dass vor allem der Jens nicht irgendwo mir schon einen Auftragskiller auf den Hals gehetzt hat, nach diesem ganzen Hin und Her, auch teilweise wirklich in letzter Minute sozusagen.
Es gibt vor allen Dingen eine Person, bei der du dich entschuldigen solltest, und zwar mich. Denn die einzige Folge, bei der ich in 1000 Jahren mal nicht teilnehme und in den News ist, nicht zum Motokino-Film. Was für ein Zufall!
Ja. Das ist jetzt, also das habe ich jetzt nicht gewollt, dass wir jetzt nichts haben, worüber du dich aufregen kannst, Gordon.
Ja. Ihr redet jetzt gefälligst mindestens 5 Minuten über diesen verdammten neuen Motokino-Film. Alles klar, danke, tschüss.
Ja, liebe Hörer, jetzt könnt ihr euch fragen, warum kann der Gordon hier nicht mitmachen, wenn er doch auf einmal einsteigt? Ja. Ich weiß es selber nicht. Das ist der absolute Wahnsinn. Also hier, die Anarchie bricht aus ohne Ende. Und genau deswegen werden wir keine News zum Kinofilm heute erzählen. Und ich hoffe drauf, dass wenn der Gordon wieder da ist, wir eine ganz lustige News haben, wie Dreharbeiten fangen im Juni an. Keine Ahnung.
Und bei der nächsten Podcast-Pause wird er dann für die Zeit vom E-Mail-Verteiler genommen.
Zu seinem eigenen Besten. Ja. Naja, also kommen wir nochmal zurück. 2000X Zeichentrick. Ich hab's total versemmelt gehabt. Wir haben die Aufnahme dann heute aber doch nochmal mit einer Folge gekriegt und das ist genau genommen. Folge 6 nennt sich im US-Original The Deep End und in deutscher Sprache war es die Folge Auf der Jagd nach dem Korditkristall. Stefan, möchtest du an Gordons Stelle heute die Zusammenfassung kurz lesen?
Ja, muss ich ja dann fast wohl machen. Ha?
Ja, bevor der nochmal hier reinkommt und uns abblafft.
Okay, also da fange ich gleich an. Der zerstört geglaubte Korditkristall existiert noch immer und setzt unerwartet große Mengen Energie frei. Davon aufgescheucht eilen sowohl die Masters als auch Skeletors Kämpfer zum Meer von Rakash, um den Kristall zu bergen. In Mermens Unterwasserreich findet Duncan den Kristall und kann ihn an sich bringen. Durch ein Missgeschick Orkus wird er aber von Schurken aufgespürt. Während des folgenden Kampfes wird der Waffenmeister samt Kristall von Mermens Riesenfisch verschluckt. In dessen Magen setzt der Kordit-Kristall abermals Energie frei, wodurch der Fisch mutiert und an Land geht und ein Dorf angreift. Während die Masters das Monster bekämpfen und ablenken, stürzt sich auch He-Man in dessen Maul, um Man-at-Arms zu retten. Im Inneren des Fisches berührt das Zauberschwert kurz den Kristall, was den Fisch noch stärker mutiert. Nun bewegt sich das Monster zielstrebig auf Castle Grayskull zu. Per Funkübertragung befiehlt der noch immer im Verdauungstrakt gefangene Man-at-Arms Teela, dass das Monster die Burg auf keinen Fall erreichen darf. Vorher müsse es vernichtet werden, auch wenn das Duncans eigenen Tod bedeutet. Erst im letzten Moment, unmittelbar vor Castle Grayskull, entkommen He-Man und Man-at-Arms aus dem Fisch, bevor die Masters das Feuer eröffnen. Mittlerweile aber ist das Kordit instabil und explodiert nun mitsamt dem Monster. He-Man kann mit seinem Schwert die Energie absorbieren. Zwar wird er dadurch zu einer Steinstatue, was sich aber nur als Hülle herausstellt, die er durchbrechen kann. All das haben die Schurken beobachtet und erstatten Skeletor Bericht. Dieser Schluss folgert, dass Teela nur deshalb bereit gewesen sein kann, ihren Vater für den Erhalt von Grayskull zu opfern, weil sich etwas ungeheuer Mächtiges in der alten Burg befinden muss.
Ja, vielen Dank, Stefan. Trotz meiner Tippfehler hast du das wunderbar gemacht. Der Gordon hätte sich schon viel mehr aufgeregt. Ich glaube, wir behalten dich, oder?
Ich springe dann immer so rein zum Lesen wie Gordon jetzt.
Ja, einfach mal die abwesenden Leute hier dissen. Ja, also ich fange jetzt nicht irgendwie damit an, jeden Einzelnen zu fragen, wie er die Folge so generell damals beim ersten Sehen empfunden hat, weil das immer so ein bisschen so ein Fazit vorwegnimmt, sondern wir fangen mal einfach wieder am Anfang der Folge an und gehen ein bisschen näher auf die ganzen Plot-Sachen ein. Ich persönlich fand es schon beim ersten Schauen damals ganz cool, wie das halt immer war. Nach dem Intro wurde meistens entweder das Snake Mountain oder der Königspalast gezeigt. Und dort meint man auch am Anfang, oh, der Königspalast, der sieht heute aber irgendwie leicht schwammig aus und so. Und dann kommt auf einmal ein riesiger Junge und es stellt sich raus, der Palast ist dieses Mal in Wahrheit eine Sandburg, die der gerade am Strand baut. Und da wird irgendwie diese Energie vom Kordit-Kristall zum ersten Mal irgendwie leicht losgesetzt in Form von so Blubbern auf dem Wasser. Das war für mich schon ein guter Einstieg und das geht halt eben sofort damit weiter, dass irgendwie Man-at-Arms gerade am Bashing Beetle, eins meiner persönlichen Lieblings-2000X-Fahrzeuge, arbeitet und da zusammen mit Orko plötzlich irgendwie mitkriegt, da spinnt jetzt irgendwo die Energiezufuhr auf einmal, Aufruhr, zugleich in Snake Mountain ist was ähnliches, Treeklaus bastelt an einer großen Maschine und gerade als er sie in Gang setzen will, sorgt irgendwie diese überschüssige Energie, die überall rauskommt, auf einmal dafür, dass die Maschine Skeletor irgendwie die Rüstung halb versenkt, bis halt Evelyn zu verstehen gibt, ja, nee, das muss der Kordit-Kristall gewesen sein. Und dann geht eben auch diese, sagen wir mal, Suche sowohl der Guten als auch der Bösen bald los nach dem Kordit-Kristall im Meer von Rakash, weil eben durch eine Schuppe, die Skeletors Panther gefunden hat, rauskommt, ja, okay, Mermel muss den Kristall geholt haben. Fand ich damals alles schon ganz cool, so als Einleitung. Ohne zu viel Zeit zu verlieren, sind alle Plätze irgendwo da, sind sie schlüssig gewesen. Seht ihr das ähnlich, Jens?
Ja, klar. Ja, die Folge, ich will es nicht vorweggreifen, deswegen gehe ich jetzt nochmal auf das ein, was du gesagt hast. Ja, so wie man damit angefangen hat, das war schon ganz okay. Man hat die Leute so in ihren typischen Gimmicks, sag ich mal. Orko nervt wieder Man-at-Arms. Man-at-Arms ist auch genervt von ihm und ja, der Trollaner baut mal wieder Mist. Allerdings nicht ganz so nervig wie im Filmation-Cartoon. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich finde ihn hier sogar sehr putzig, beziehungsweise sogar irgendwie tut er mir sogar wirklich ein bisschen leid. Das ist echt so, ja, so ein kleiner, tollpatschiger Schelm irgendwie, der es eigentlich auch wirklich nur gut meint, aber er kriegt's irgendwie nicht hin. Naja. Und dann geht das ganze Ding so los, so ein Alltagstag einfach in Snake Mountain und ja, da ist dann Triclops mal wieder derjenige, der die Wut von Skeletor abkriegt, weil, naja, wenn Skeletor mal sauer ist, dann lässt er das natürlich gerne an seinen Untertanen aus.
Und wobei er da aber ja auch einen Grund hatte oder glaubte einen Grund zu haben.
Ja, selbstverständlich, klar. Aber wir wissen ja, er braucht nicht unbedingt einen, um die anderen irgendwie leiden zu lassen. Und dann natürlich ein starker Auftritt so von Evelyn. Auch hier wieder Katharina Koschny, Entschuldigung, die eine richtig starke Evelyn gegeben hat im Deutschen. Und man merkt auch so, wie tump wieder einige sind und wer dann halt eben die Intelligenten sind. Das wird durch den ganzen Dialog dann natürlich sofort klar. Und ja, doch, der Einstieg lässt eigentlich auf eine gute Folge verheißen.
Ja, guter Einstieg. Ging ja dann auch in die Richtung weiter, dass jetzt eben alle quasi ins Wasser wollen, beziehungsweise Man-at-Arms lässt Teela und Adam irgendwie das Ufer bewachen und verbietet Orko auch noch mit ins Wasser zu kommen, was der natürlich dann einfach anarchistisch überschlägt. Und das finde ich ganz gut, das hast du jetzt gerade eben gesagt gehabt mit dem Orko. Er tut dir schon fast leid. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber im Gegensatz zum Filmation Orko, den ich in ganz vielen Folgen halt teilweise nervig bis unerträglich fand, ist der Ork im 2000X-Cartoon für mich immer irgendwie sympathisch gewesen und der hatte halt eher sowas so leicht chaotisch-anarchistisches an sich, wo man dann irgendwo denkt, ja natürlich wird der Man-at-Arms ins Wasser folgen, ist doch klar, und dann freut man sich eigentlich, wenn man Orko später mit so einem Unterwasserhelm sieht, oder Stefan?
Und noch besser war er ja vorher eigentlich mit seinem Seepferdchen Schwimmring, was er da hatte, den er sich
drinsteckte,
mit dem er ins Wasser wollte. Wo ich mir da irgendwie so dachte, eigentlich kann er doch schweben irgendwie, warum soll er mit dem Ding ins Wasser, keine Ahnung. Aber andererseits, Enten können auch fliegen und gehen baden, also von dem her. Aber war irgendwie ganz süß gemacht irgendwie, aber er durfte leider nicht mit. Und irgendwie hat er ja dann wohl sich dann weggeschlichen, weil man sieht ja dann später, dass Teela und Prinz Adam dann irgendwie zu ihm hingehen und fragen, ob alles klar ist, und dann hat er eigentlich so eine Statue von sich aus Sand gebaut und den Hut aufgesetzt und ist mit Taucherglocke dann abgetaucht.
Ja, mal ehrlich, finde ich persönlich endgeil, wenn man dann irgendwo plötzlich den Sand-Orko sieht.
Ja, fand ich auch ziemlich cool. Wo in dem Moment ich schon gedacht habe, so, weil ich habe die Folge jetzt bestimmt schon 8 Jahre nicht mehr gesehen, 7. Ich dachte mir so, zeigen sie ihn jetzt ohne Kapuze? Nein, das wird doch nicht passieren. Und dann dachte ich mir, irgendwie werden sie es lösen, mal gucken. Und dann kommt er mit diesem altertümlichen Helm da um die Ecke, diesen Taucher. Ja, ich fand's echt putzig gemacht. Und wisst ihr, an was mich Orko da erinnert? An so einen Hund, an so einen wirklich jungen Hund, der nichts ahnt, wie die Welt funktioniert, seinem Herrchen überall hin folgt und einfach mal dann auch interessiert guckt, was der dann so auch macht und lässt einfach auch nicht locker. Und das ist so ein Charakter, wo ich sagen würde, da haben sie im Mike Young Productions Cartoon. Danke dir, genau, alles richtig gemacht. Der ist echt putzig und richtig gute Neuerung. Toll, einfach klasse.
Siehst du das ähnlich, Matthias?
Ja, also wie gesagt, also es ist ja einfach ein cooler Wechsel da auf seinen Helm und ja, ich fand's auch insgesamt den Anfang gut. Hier nochmal Respekt an das eternianische Kind, wie das da diese Spitzen beim Palast wunderbar im Sand hinbekommen hat. Also, das ist alles ganz, ganz witzig auch gemacht. Das ist auch irgendwie nicht plump oder so. Und wahrscheinlich hat sich dann die Teela zum Adam umgedreht, wie sie den Sand-Orko gesehen hat und gesagt, das ist doch nicht Orko. Und dann.
So wird's gewesen sein.
So wird's gewesen sein. Ja. Ja. Ja.
Dabei wäre vielleicht gerade der richtige Punkt, weil ich hatte mir hier aufgeschrieben, irgendwie gefällt mir Jan Spitzer als die deutsche Stimme von Man-at-Arms nicht so. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist. Vielleicht könnt ihr da, ihr habt ja bestimmt auch die Folgen schon mal auf Englisch gesehen, ich nicht.
Ich habe sie ehrlich gesagt fast nur auf Englisch gesehen.
Ja, kann ich auch gut verstehen, aber die Sache ist halt eben die, ihr wisst ja, ich kann nicht so gut Englisch, von daher gucke ich eigentlich immer nur im Deutschen. Aber um auf den Punkt zu kommen, ich finde, Jan Spitzer ist nicht die richtige Wahl. Ich finde, er hat mit seiner Stimme, die ist ziemlich kräftig. Sie wirkt nicht wirklich wie so ein, ja, der weise Anführer so, sondern eher wie so ein, darf man das mal sagen? Wie so ein kleiner Saftsack.
Aber sie ist ja ähnlich zur englischen Stimme eigentlich. Also ich habe halt beide Versionen geschaut, die klingen recht ähnlich in beiden.
Ja, genau. Finde ich persönlich auch, weil das habe ich auch gedacht. Ich fand den Jan Spitzer als Man at Arms eigentlich gut besetzt, weil er auch den amerikanischen Man at Arms von 2006 Cartoon gut nachgemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß von der Stimme. Namen kann ich mir eh schlecht merken. Außer von Actionfiguren, da geht's irgendwie.
Ich habe die Liste gerade hier, falls sich das interessiert. Warte.
Nee, nicht wirklich. Doch, sag ruhig.
Jan Spitzer, das ist der Gary Chalk.
Ach, Gary Chalk, okay. Ja, aber der war halt auch im Original schon so angelegt. Da geht's auch nicht irgendwie um den weisen Mentor in der Richtung. Okay. So sollte Man at Arms in 2000X Cartoon auch überhaupt nicht sein. Man at Arms ist in 2000X Cartoon noch viel stärker als jemals zuvor einfach Soldat und Anführer der Masters eigentlich. Und ist halt ein Militärmensch, der zugleich natürlich auch starke Erfindungen macht, aber das ist halt nicht so, wie wir es vor allem von den deutschen Hörspielen her kennen, dass er halt da eher irgendwo He-Mans guter Freund und Begleiter ist oder wie im Filmation Cartoon ist ein bisschen so der Lebensgewandtere und so. Nee, der hat da wirklich halt schon so ein kernigen Ton drauf gehabt, so wie es im Deutschen auch ist.
Ja, gut, ich kenne Jan Spitzer natürlich jetzt durch das, was ich viel, viel öfter gesehen habe, durch die Fluch der Karibik-Filme. Und da hat er hier diesen Glatzköpfigen gespielt, Pintel oder Ragetti, ich glaube Pintel hieß der.
Der mit dem Holzauge, oder wer?
Nee, der andere, der Kumpel, mit den Fastglatze. Und da geht einem natürlich dieses Wo bist du, Pöppchen? Nicht aus dem Kopf. Und ich finde einfach, er hätte tatsächlich besser Monsterkämpfer gespielt. Aber gut, wenn es dem Original geschuldet ist, habe ich natürlich nichts gesagt. Aber ja, das haben wir damals alle schon gesagt. Irgendwie kommt Man at Arms ein bisschen zu hart rüber. Zumindest im Zusammenhang mit Orko. Weil er halt einem wirklich irgendwie immer so leid getan hat. Und
ich fand das aber gerade immer gut als Kontrast. Eben, der eigentlich sehr strenge, weniger zu Scherzen und Heiterkeit aufgelegte Man at Arms, der gerade deswegen, weil er so ist, eben halt auch halb irgendwo gestresst oder genervt immer von Orko ist und jemand, der das halt irgendwo, sagen wir mal zum Beispiel der Filmation Man at Arms, war ja auch schon immer von Orko genervt. Ich glaube, der wäre mit dem 2000X Orko aber schon irgendwo besser klargekommen, der hätte den einfach rennen lassen. Und bei dem 2000X Man at Arms, dem sein militärischer Drill und seine Einstellung, sorgt halt dafür, dass Orko ihn da halt irgendwo schon verrückt macht.
Ja.
Ja, also er ist schon ein bisschen so eine Respektsperson irgendwie im 2000X-Cartoon. Also das nimmt man ihm irgendwie auch ganz gut ab. Also er sagt ja schon auch mal Teela und Prince Adam und Orko und so eben, was sie gefälligst zu tun und zu lassen haben. Und er ist ja schon auch ein bisschen härter eigentlich mit seinem ganzen Waffenarsenal, was er da immer hat und so. Es ist ja
nicht sogar im Taucheranzug drin.
Ja. Ja. High-End Scuba Tech.
Ja, das habe ich mir ehrlich gesagt, also es gibt ja später eine Folge, wo Man at Arms dann irgendwo so in die Luft springt und wirklich aus jeder einzelnen Pore, aus jedem Schaltkreis kommt irgendeine andere Kanone raus. Ich fand das immer so geil, der Man at Arms war halt ein militärischer Badass und hier kommt es halt auch schon, der hat ja so einen Taucheranzug, so eine richtige Taucherrüstung dann an, indem er ins Wasser geht. Das fand ich schon cool. Das ist ehrlich gesagt was, wo ich mir gedacht habe, statt diesem öden Battle Glove Man at Arms hätte ich so einen Scuba Attack Man at Arms viel besser gefunden, basierend auf dem Zeichentrick.
Ja. Hat auf jeden Fall cooler ausgesehen, ja.
Ja. Naja, also, wir sind jetzt schon so weit, Man at Arms ist mittlerweile im Wasser, Orko folgt ihm heimlich und Man at Arms ist unterwegs im Meer von Rakash und sucht dort den Kordit-Kristall, der wohl bei Merman ist. Zugleich hat Skeletor auch seine Kämpfer losgeschickt und am Ufer sorgt Evelyn mit einem Zauber dafür, dass alle auch weiter unter Wasser atmen können, was für mich persönlich auch wieder eine lustige Szene ist, wo sie dann unter Wasser sind und hey, wir können wirklich unter Wasser atmen und dann ich glaube, das will ich aber gar nicht, weil wie das Meer so scheiße stimmt oder so.
Ich glaube eher, weil der Beastman so stinkt.
Achso, ich glaube, das sollte Beastmans Mundgeruch sein oder so.
Ja, stimmt, das war's, genau. Ja, ja, wegen Beastmans Mundgeruch.
Unter Wasser natürlich, Mundgeruch.
So Blasen weg vom Beastman und ich glaube, das würde dann darstellen, dass er eigentlich
stimmt. Okay, ja, ihr habt vollkommen recht, jetzt wo ihr es sagt, auf jeden Fall. Ja, und dann sorgt Clawful auch noch dafür, dass irgendwie die, und da kommt die Toy Promotion, die Attack Squids angeschwommen kommen. Und Evelyn ist von diesen Gefährten schon nicht besonders begeistert
wo ich sagen muss, ja, das Fahrzeug ist auch scheiße.
Ja, unter Wasser wird's ja vielleicht sogar theoretisch gehen, aber wenn man es an Land spielen muss, dann ist halt so unpraktisch mit diesen Tentakeln und irgendwie dieses Rad, das funktioniert überhaupt nicht. Also
ich habe mir den irgendwie mal hier geholt, weil er zufällig irgendwie bei Fedes oder irgendwo gab's den hier mal, witzigerweise, obwohl der, glaube ich, nie offiziell in Deutschland erhältlich war.
Naja, der und der Warwell sind schon in den USA nämlich ziemlich schlecht angekommen vom Verkauf her. Deswegen wurde davon abgesehen, die auch in Deutschland offiziell anzubieten. Aber wie es halt ist, wenn irgendeine Ladenkette dann halt einen Eigenimport gemacht hat.
Ich glaube, ich habe den A hier irgendwo beim Kaufhof oder so für 10 Euro oder so mal gekauft. Irgendwie sowas.
Das ist ja, also... Ja, aber mehr war es ehrlich gesagt nicht wert. Das war halt wirklich ein beschissenes Fahrzeug. Ich fand schon damals den Warwell nicht besonders toll. Den finde ich mittlerweile heutzutage eigentlich noch ganz witzig, aber der Attack Squid, der geht auch heute irgendwo gar nicht.
Ja, das Problem sehe ich auch eher darin, wenn du es wirklich als Kind siehst, wie willst du das spielen? Ich finde das immer doof, so Unterwasserfahrzeuge. Das ist so eine Sache für sich, finde ich.
Naja, das Windboot kannst du ja auch in der Badewanne schwimmen lassen.
Ja, aber das sind halt schon irgendwie so Sachen, das gehört irgendwie ins Wasser und damit bist du irgendwie so eingeschränkt. Das bist du mit normalen Fahrzeugen oder Fluggeräten halt eben nicht. Das kannst du überall einsetzen. Vielleicht kam es deswegen nicht so toll an. Von der reinen Idee her, okay, in Ordnung. Aber die Umsetzung ist halt eben irgendwie nicht so toll gewesen.
Ja, das Spielzeug war ja auch eindeutig als Landspielzeug konstruiert. Das war es ja. Es war ein Wasserthema, das aber für Land gebaut war. Und naja, im Cartoon haben sie es ja wenigstens unter Wasser eingesetzt. Aber ich fand es einfach geil, dass Evelyn da einen Kommentar gebracht hat, wo ich halt als Sammler gedacht habe, ja genau, sogar im Zeichentrick selbst wissen sie es. Naja, also die Schurken jedenfalls sind jetzt auch unter Wasser unterwegs. Und damit haben wir jetzt eigentlich außer Adam und Teela so ziemlich jeden mittlerweile unter Wasser. Und Man at Arms schwimmt so an diversen so Fischmenschen vorbei. Ich finde es übrigens eine sehr schöne Unterwasserwelt dafür, dass die Farben meistens nicht so abwechslungsreich gemacht sind in den Folgen. Mhm. Und er trifft ja dann tatsächlich auf das Eck, wo der Merman mit dem Korditkristall am Rumspielen ist. Und dort stellt sich jetzt halt eben heraus, dass Merman irgendwie so, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, einmal pro Tag irgendwie das Ding irgendwie berührt, um an seine Macht zu kommen. Und jedes Mal, wenn der Kristall berührt wird, schickt er dann so einen Energiestoß los, der halt überall bemerkbar ist und bei Merman irgendwie so Mermans halbe Wohnung irgendwie zerstört. Und Merman dann so, morgen probieren wir es mal. Genau. Keine Ahnung, aber einfach mal irgendwo. Ja, das ist ja so wie beim Computer, scheiße, er geht nicht, ach, schalt mal über Nacht aus, vielleicht geht er morgen wieder. Schon irgendwie geil, fand ich. Ja. Und ja, Merman schwimmt dann weiter, Man at Arms schafft es dann auch tatsächlich, den Korditkristall mit irgendwie so einer Art Greifarm, der mich irgendwie an die Waffe von Craig erinnert,
ja, zu nehmen. Stimmt.
Ja, und schwimmt damit eigentlich schon weg und versteckt sich auch vor den eintreffenden Evil Warriors, die Merman irgendwie stellen und zur Rede stellen. Und Man at Arms ist eigentlich kurz davor zu entkommen. In dem Moment kommt Orko an, brüllt so, hey, Man at Arms, hallo! Und damit wird sein Versteck enthüllt und damit geht schon der Kampf los. Das fand ich dann auch schon wieder krass.
Ja, typische Aufgabe vom Orko, immer ein bisschen Chaos stiften in der Folge. Und im Grunde ja auch hier sozusagen überhaupt erst auszulösen, dass es weitergeht, weil wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre
Man at Arms an Land geschworen und dann wäre Man at Arms irgendwo hingepackt worden.
Ey. Genau, dann wäre die Folge aus, also dann.
wie geil wäre die Folge gewesen? Es gibt ja später eine Folge, die damit anfängt, dass Skeletor den Diamant des Verschwindens sucht und der wird dann sofort zerstört. Und wie geil wäre das gewesen, so nach der halben Folge kommen die Evil Warriors zurück. Ja, der Kristall ist verschwunden. Ah, scheiße.
Ja, dann machen wir wieder was.
Und dann kommt ein ganz anderer Plot.
Ja, genau.
Naja, also ich fand das bis dahin auch weiterhin ganz gut. Man at Arms nimmt ja dann halt den Kristall weiterhin und muss dann gegen Merman kämpfen und beziehungsweise Merman ruft dann halt eben seinen Riesenfisch, der schon in den ersten drei Folgen irgendwo zutage kaum Man at Arms gefressen hat. Der Riesenfisch kommt wieder und verschlingt Man at Arms mitsamt dem Kristall, was nicht ganz so beabsichtigt war. Und damit beginnt jetzt eigentlich ja die zweite Hälfte der Folge, der eigentliche Plot. Nämlich der Fisch hat dann den Kordit-Kristall im Mageninneren. Der Kordit-Kristall kommt irgendwie gegen den Magen und der Fisch mutiert durch die Energie, wird irgendwie viel größer und verzieht sich an Land und greift dort ein Dorf an. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ohne viel vorwegzunehmen, ab dem Punkt war für mich die Folge irgendwie nicht mehr so interessant.
Ja, sehe ich hundertprozentig genauso. In dem Moment war vorbei.
Und jetzt kommen wir dahin, warum es für mich nicht so interessant war. Und Jens, vielleicht siehst du das auch deswegen so ähnlich. Für mich war es deswegen dann nicht mehr spannend, weil ich in dem Moment gedacht habe, der Fisch schon wieder. Und Man at Arms ruft noch was ganz Witziges selber, nicht schon wieder, während er dann im Fischmagen ist. Aber für mich war das irgendwie, ach nee, jetzt haben wir erst Folge 6 und schon wird ein Plot aufgewärmt.
Ja, ganz genau. Und ich muss dir sagen, genau das gleiche Gefühl hatte ich bei dieser Heroic-Folge, die sie damals rausgebracht haben. Da hatten sie ja auch dieses Vieh wieder aufgegriffen, oder es soll vielleicht so ein ähnliches Vieh sein. Oh, dieses Vieh hat genervt. Ich weiß nicht warum. Es war so langweilig. Tut mir leid. Ich kann da nichts Positives dran finden.
Stefan?
Ja,
was halt Positives?
Es erinnert so ein bisschen an Pinocchio, oder? Da gab's auch diese Story, wo der im Walfisch drin ist, irgendwie so, und da versuchen muss, wieder rauszukommen. Also es ist auch innen drin riesengroße Höhlen in diesem Fisch und Dinge. Und witzigerweise sieht man später auch irgendwie mal Knochen in der Speiseröhre. Da geht irgendwie die Wirbelsäule geht in der Speiseröhre runter und solche Sachen.
Ja, sag das nochmal, von wegen, ja, vielleicht kommt er da ja irgendwie raus und ich glaube, Mechaneck sagt das hier, von wegen, er möchte sich gar nicht vorstellen, wie.
Ja, genau.
Pass auf. Später, da pass auf, glaube ich.
Genau, irgendwie redet sie sind jetzt beide drin und wie sie wohl wieder rauskommen, und er sagt, glaube ich, pass auf, das möchte ich jetzt, oder da möchte ich lieber gar nicht erst drüber nachdenken.
Das war wieder gut.
Ja. Genau, ja, das ist ganz cool eigentlich. Ja, es ist, weiß nicht, also in der zweiten Folge oder so wurde da auch, glaube ich, schon Man at Arms gefressen.
Ja, genau. Fisch,
oder? Ja. Also von dem her war es halt wirklich so ein bisschen einfallslos, dass er jetzt wieder gefressen wird. Diesmal ist natürlich alles ein bisschen ausgeschmückt, bis er da wieder rauskommt und alles. Aber ja, also stimme ich euch schon zu, es ist ein bisschen langweilig ab dem Zeitpunkt. Also es war deswegen auch nicht so meine Lieblingsfolge, weil mit diesem Fisch, das sich ziemlich lange zieht, finde ich.
Ja. Ja, das ist tatsächlich auch das Ding, also wir können ja auch gerne ein bisschen schon weitergehen im Plot, der Fisch greift ja das Fischerdorf an, die Masters werden alarmiert und Adam verwandelt sich natürlich in He-Man und die Masters versuchen diesen Fisch abzulenken und der Fisch rennt dann irgendwo in ein Waldstück rein und so und das zieht sich halt so dieser Weg des Fisches, weil der Grundplot ist ja, wir haben es am Anfang gehört, He-Man springt irgendwann Man at Arms quasi hinterher in den Fisch rein und kommt mit seinem Zauberschwert an den Kordit-Kristall. Dadurch kriegt der Fisch, der sowieso nochmal weiter mutiert, dann irgendwie mit, ja, Castle Grayskull scheint irgendwie ganz interessant zu sein und bewegt sich auf Castle Grayskull jetzt zielstrebig zu, was dann unbedingt vermieden werden muss, ohne dass die Masters überhaupt wissen, warum, weiß nämlich nur Man at Arms, der per Funk denen das mitteilt. Der Grundplot, den finde ich ja ganz gut. Aber es zieht sich so zäh, bis dieser Drecksfisch endlich mal bei der Burg ist.
Ja, vor allem, was soll er machen mit dieser Burg? Also ich finde, Castle Grayskull war ja deutlich größer als der Fisch. Also er sah jetzt, finde ich, nicht so bedrohlich aus.
Also er ist ja nochmal extrem mutiert. Genau. Also ich glaube, am Ende war er dann gar nicht mehr so klein, ne? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, der war schon recht groß.
Ja, aber das ist ja bei Zeichentrick, weißt du, da weißt du halt immer nie genau von den Proportionen, ob er so riesig ist. Weil wie er dort zu diesem Dorf hochgeklettert ist, da war er ja im Grunde dann so hoch wie da so ein Turm oder so ein Leuchtturm, was die da haben. Und hat den ja relativ flockig umgenietet und hat eigentlich im Grunde das ganze Dorf dort zerstört. Das fand ich auch eigentlich ziemlich heftig, dass er da einfach mal dieses Dorf platt macht. Und
es kommt irgendwie nicht so gut rüber. Es sieht halt irgendwie aus wie Kollateralschaden,
ja, genau,
nicht so wirklich sich Gedanken drüber gemacht wird.
Man sieht zwar ganz kurz immer mal wieder so halt Leute, die da flüchten, aber irgendwie in dem Dorf wohnen, glaube ich, auch bloß 3 Leute oder so. Und
und der Junge am Strand.
Ja, der noch anscheinend. Und das kriegen ja dann eben die Thieler und der Adam mit. Und der Adam verwandelt sich dann kurz. Und der He-Man kann dann eben, ich glaube, der rettet dann mal einen kurz, der natürlich wieder unter einem, das ist auch klassisch, Turm fällt um und der bleibt stehen. Warum? Also könnte er einfach nicht
auf. Da gab es mal von Jochen Malmsheimer bei einer John Sinclair Hörspielfolge eine ganz frühe, da hat er den Schurken gesprochen, der wird auch von einem niederfallenden Mast irgendwie erschlagen und der spricht es dann aus, so, Hilfe, der Mast fällt auf mich, nein, ah, oh. Ja, ist ja klar, der hat ja auch alle Zeit, sich zu beschweren.
Naja.
Gibt es vielleicht irgendeinen Grund, warum man das jetzt nochmal gemacht hat, dass man gesagt hat, so, okay, wir können jetzt hier noch irgendwie nochmal ein paar Szenen vielleicht recyceln oder so? Weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, habe nicht irgendwie eine recycelte Szene gesehen.
Nee, ich habe auch zuerst gedacht, das Thema Recycling kommt dadurch zum Tragen, aber wie du sagst, mir ist auch nichts groß aufgefallen.
Ist das Innenleben vom Fisch nicht relativ gleich? Also dieses.
Ah, das kann sein, aber es ist halt nicht so viel Recycling, dass man sagt, es hat sich entscheidend gelohnt. Aber okay. Man weiß es nicht genau. Ich will es nicht beschwören, dass es so ist oder nicht so ist, aber man weiß ja, die frühen Folgen, da wurde ja auch sehr viel mit Schatten gearbeitet, wo eigentlich Schatten nicht so wirklich deplatziert waren und die Farben waren auch noch extrem matt und runtergebrochen, nicht knallig genug im Vergleich zu späteren Folgen. Das war ja deswegen, weil diese Folgen wirklich mit der heißen Nadel gestrickt wurden. Und Mattel wollte unbedingt, dass der Cartoon erscheint. Mike Young Productions war eigentlich noch nicht ganz so weit und hat dann aber trotzdem einfach rausgehauen. Und vielleicht war das halt irgendwo, dass sie dann gesagt haben, ja, okay, mit dem Plot, ja, das haben wir schon angefangen, das kann man noch mal irgendwie so weiterspinnen. Wir führen den Plot um den Korditkristall noch zu Ende, der noch nicht zerstört ist und so. Da haben wir schnell einen Plot beisammen für die nächste Folge. Das kann ich mir halt schon vorstellen, dass das so ein bisschen die Methode war, auch die Serie vielleicht etwas zu strecken, bis man mit den anderen Sachen weiter war.
Ja. Das könnte so sein.
Oder vielleicht. Es sollte einfach die Gefährlichkeit von diesem Fisch nochmal verdeutlichen. Wie
ja, der Fisch, vielleicht hat Mattel in Wirklichkeit den Fisch als Spielzeug geplant gehabt.
Ja, als Playset. Weiß. Immerhin hat er 2 Auftritte, 2 Folgen gehabt.
Ja, also ich meine, wir haben auch den Tech-Squid gemacht, denen ist alles zuzutrauen.
Ja. Mal locker als Playset rausplayen können, also zum Aufklappen und dann kommen sie doch den Magen durch und so.
Zum Aufblasen, das ist in einer ganz kleinen Schachtel, dann wird der aufgepumpt und dann kannst du Bennett Arms reinschmeißen. Ja.
Und kommt dann hinten wieder raus, wie beim Tyrannosaurus Rex.
Und auf der Packung steht, only works with Man-at-Arms figures, sold separately.
Ist ja in der zweiten Folge nicht wie so ein Luftballon irgendwie weggeflogen, irgendwie dieser Fisch, und dann wieder ins Meer? War das nicht irgendwie da in der zweiten?
Ja, genau. Ja, den Witz konnten sie ja nicht mehr bringen. Ja, aber wenn wir bei diesem Fisch sind, wir haben jetzt gerade schon gesagt, ja, aufblasen und so, und der Fisch ist ja sowieso immer schon so ein bisschen so kugelartig gewesen, wird dann immer größer und so. Wir haben vor der Aufnahme mal kurz drüber geredet gehabt, warum wurde die Folge unbedingt The Deep End genannt. The Deep End bezieht sich natürlich auch auf die Meerestiefe und so. Ich habe gesagt, ja, vielleicht sind sie auf den Titel auch deswegen mitgekommen, weil Begriffe mit The Deep End und so, Redewendungen gibt es im Englischen viele. Und da kam auch ein Film mit dem gleichen Titel, ich glaube ein Jahr vorher erst raus oder im selben Jahr sogar, wo die Folge produziert wurde, kam das raus. Vielleicht sind das Zusammenhänge. Aber dann stehe ich da und denke mir, okay, der englische Titel The Deep End kann man so stehen lassen. Und der deutsche Titel ist, ja, auf der Jagd nach dem Korditkristall. Das finde ich irgendwie so doof. Da hätte man doch auch in Anlehnung an den Fisch dann einfach das dicke Ende machen können. Ja, ich weiß, es ist natürlich auf seine Art auch wieder doof, aber ich hätte es doch ein bisschen lustiger zumindest gefunden als auf der Jagd nach dem Korditkristall. Und die nächste Folge ist auf der Jagd nach dem Zauberschwert. Und die nächste Folge ist auf der Jagd nach dem Diamant des Verschwörers. Ah, das ist doch so ein doofer Titel irgendwo. Tut mir leid.
Drum schaue ich es auf Englisch.
Aber doch, stimmt ihr mir zu? Dover Titel in
Deutsch? Ja, also es ist ja.
Kein. Ja, das ist schon nicht das Allerbeste.
Kein Meisterwerk.
Okay, danke, dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, ich habe hier einfach zu hohe Ansprüche. Entschuldigung für das Seitenlink. Gehen wir in der Handlung mal weiter. Wir haben es jetzt gerade schon gesagt. Der Fisch bewegt sich mittlerweile auf Castle Grayskull zu, weil He-Man versucht, Man-at-Arms im Inneren des Fisches zu retten. Und ja, Man-at-Arms hat ja auch schon selber versucht, sich zu befreien, wird aber irgendwie von Tentakeln im Magen des Fisches festgehalten, so Mutanten-Tentakel, wie auch immer. Ja, ich weiß nicht, irgendwie Masters of the Universe meets Hentai. Keine Ahnung. Oder sehr seltsam.
Oder ein Saal.
Oder das. Wäre auf jeden Fall nicht so pervers wie Hentai. auf jeden Fall finde ich interessant, die Evil Warriors, die rennen ja eigentlich nur noch den Masters jetzt hinterher und beobachten, was passiert, während die Masters selber diesen Fisch jetzt aufhalten müssen, nachdem Man-at-Arms irgendwie gesagt hat, auf keinen Fall darf der Fisch Castle Grayskull erreichen und zerstören werden. Und das finde ich dann wieder das Interessante. Wie gesagt, der Plot, der ist für mich jetzt irgendwo bla, aber die Idee dahinter finde ich gut, weil in den ersten Folgen ist es halt noch so ein schöner Gesamtaufbau. Die Skeletor ist ja eigentlich auf der Jagd nach der Macht der Weisen. Und die Macht ist ja verschwunden, weil die Halle der Weisen ist mittlerweile eine Ruine. Keiner weiß, wo die Weisen geblieben sind. Und es weiß keiner, was es mit Castle Grayskull auf sich hat. Für alle ist Castle Grayskull eigentlich irgendeine runtergeruppte Ruine, braucht kein Mensch. Und jetzt wird dieser Plot tatsächlich erstmals vorangetreten, dass Man-at-Arms eher zwanghaft enthüllen muss, mit Castle Grayskull hat es irgendwas Besonderes auf sich, deswegen darf die Burg auf keinen Fall von dem Riesenfisch erreicht werden. Und er muss in die Luft gejagt werden, auch wenn es Man-at-Arms selber das Leben kostet. Bringt natürlich Teela in einen unglaublichen Konflikt hinein, ist aber eben für die Gesamthandlung der Serie, finde ich, sehr geil.
Ja, das stimmt.
Ja, man merkt halt einfach, dass da, wie wir vorher gesagt haben, bei der Meldung zum Dean Stefan, dass er verstorben ist, dass da eben so eine Art Rahmenhandlung angedacht ist, ja, an denen sich die Einzelfolgen sozusagen orientieren und wo die Einzelfolgen auch eben eine Aufgabe haben, die so in Teilen weiterzuführen und nicht einfach nur Selbstzweck haben, so Abenteuer der Woche ein bisschen. Und weil da ist jetzt vielleicht dieses Einzelabenteuer nicht so gut gelungen, aber eben die Aufgabe für den Gesamtkomplex ist wirklich sehr interessant und auch ja, eben auch relativ ja, clever da reingewoben irgendwo, ja, dass da wirklich das dann darum geht, irgendwie sozusagen rauszubringen, dass irgendwas in dieser Burg ist, von der eigentlich alle denken, dass es einfach nur eine alte Ruine ist. Das wissen ja sogar die Masters nicht. Also der Stratos ist ja auch immer so, hey, was will denn der Fisch da? Was soll denn das überhaupt? Da ist doch nichts.
Alle Masters wahrscheinlich schon überglücklich. Ach, den Fisch, die können wir da jetzt laufen lassen. Das alte Gemäuer, das macht nicht viel. So wie wenn jetzt hier irgendwo ein tollwütiger Eber durchs Dorf rennt und der rennt gerade auf irgendwie die älteste Bruchbude zu.
Oder jeder so, ja gut, endlich ist die weg, dann können wir was Neues bauen.
Ja, genau. Und dann auf einmal kommt irgendwie der Dorfälteste und sagt, nein, nein, gerade die muss unbedingt erhalten bleiben, komme, was wolle. Hä, wieso?
Ja. Ist das nicht in der nächsten Folge, dass dann die Masters auch irgendwie langsam aber sicher selber dahinter kommen, irgendwas hat's doch damit auf sich und dann gibt's doch auch eine kleine Aussprache, oder?
Ich weiß nicht mal hundertprozentig, welche Folge das ist, aber es kann die nächste dann sein, wo die Masters das dann erzählt kriegen, dass Castle Grayskull eben geschützt werden muss, weil dort die Macht der Weisen oder irgendwie eine unglaubliche Machtquelle liegt, die Skeletor auf keinen Fall an sich bringen darf.
Ne? Also das hätte man besser ausschmücken müssen, weil ich sag mal, gerade so ein Charakter wie halt eben Buzz-Off oder so, der wirklich große Heißsporn ist in der Folge, hätte man dann sagen lassen können, sowas wie, Junge, wäre mal vielleicht ganz wichtig gewesen, uns das zu sagen, oder meinst du nicht? Dann hätten wir da auch viel anders reagieren können bei dem Fisch.
Naja, jetzt greifst du ja schon eigentlich vor, weil das ja schon wieder in die nächste Folge mit reingeht. Jetzt ist es ja eher so, dass wir jetzt noch auf dem Stand sind, Man-at-Arms sagt ihnen ja nicht, was damit los ist, weil er eigentlich das Geheimnis von Himmel bzw. Adam bewahren will. Das fand ich ja dabei interessant. interessant, dass dass gesagt wurde, okay, es darf eigentlich keiner wissen, was es mit der Burg auf sich hat. Zum einen, damit keiner irgendwo versucht, an die Macht der Weisen in der Burg heranzukommen. Zum anderen, damit auch keiner irgendwie dahinter kommt, was es mit He-Man bzw. Prinz Adam dort auf sich hat. So habe ich es zumindest verstanden, oder, Stefan?
Ja, ja, doch. Also das scheint schon so zu sein. Ich muss sagen, mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, irgendwie, als ich die Folge heute angeschaut habe, dass Madeline Arms da so einen Wert drauf legt, irgendwie, dass da auf gar keinen Fall irgendjemand zu der Burg hinkommt. Aber jetzt, wo du das sagst, klingt das schon ganz plausibel. Also ich fand damals an der Folge auf jeden Fall schon mal gut, dass dieser große Handlungsstrang wieder aufgegriffen wird, weil in den Folgen 4 und 5, die waren ja, glaube ich, ziemlich einzelstehend, ohne dass da viel so von der Gesamtgeschichte erzählt wurde. Das war ja jeweils eine abgeschlossene Story, glaube ich.
Ja, richtig. Wobei ich das aber auch noch ein bisschen mit einbinde. Folge 4 war so die Folge, wo es darum geht, wie Adam irgendwie damit klarkommen muss, dass eigentlich He-Man der große Held ist und er darf es keinem sagen und muss selber irgendwie tun, als wäre er die totale Lusche, die nichts reißen kann. Genau. Danach die Folge, die ging eher so um politische Themen, so ein bisschen irgendwo, ja, Skeletor ist eine Bedrohung für alle, deswegen müssen auch alle zusammenarbeiten und deswegen war das ja irgendwo, dass so die Andreniden und die Avionia ihren eigenen Konflikt irgendwie beiseite legen müssen, um gegen das größere Böse zu kämpfen. Das war ja damals gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe da Parallelen irgendwie gesehen zur damaligen nach 9/11 Strategie der USA, irgendwo alle Nationen sollen gegen die Taliban zusammenarbeiten, wo Gordon mich dann gescholten hat, dass das irgendwie so dazu weit hergeholt.
Oh gut, das war damals gerade die Zeit, aber
ich stehe immer noch dazu. Ich bin immer noch überzeugt, dass solche Dinge irgendwo auch in den Gedanken der amerikanischen Cartoonmacher eingeflossen sind. Egal. Aber das ist halt so das gewesen, was für mich die vorhergehenden Folgen waren. Und jetzt geht es um den nächsten Plot-Twist irgendwo, dass es irgendwo geht, okay, was ist jetzt eigentlich der MacGuffin, um den sich alles drehen soll? Nicht irgendwie die Herrschaft über den Königspalast, sondern die Herrschaft über ganz Eternia kann nur durch die Macht von Grayskull erreicht werden. Und von der Macht muss Skeletor jetzt erstmal erfahren. Das ist für mich jetzt der Plot dieser Folge.
Ja, genau. Also das ist ihre Aufgabe und im Grunde erfüllt sie diese ja auch. Aber wie, das müssen wir jetzt eigentlich noch besprechen.
Ja, genau. Matthias, erzähl doch mal wie. Jetzt habe ich schon so viel geredet.
Ja. Also der Fisch steht ja jetzt, oder der Fisch fliegt ja vor Castle Grayskull und Man-at-Arms und He-Man sind noch drin und versuchen irgendwie da sich durch dieses Gedärm mit irgendwelchen Zähnen, die auch in den Gängen sind, durchzukämpfen. Und die Master of the Universe haben sich schon postiert zwischen Castle Grayskull und dem Fisch und laden alle durch und machen sich bereit zum Feuern. Und wie es dann immer so ist, im letzten Moment kämpft sich der He-Man mit Man-at-Arms noch durch die Zähne durch von dem Fisch, weil, also die Teela war wirklich entschlossen, den Fisch abzuschießen und dann werden wohl auch der He-Man und der Man-at-Arms draufgegangen, obwohl das ja auch, das ist, finde ich, ein bisschen inkonsequent, weil im Grunde, wenn bei der Serie irgendwas explodiert, dann hat das eigentlich meistens keine Auswirkung auf die Leute, sondern die stehen halt dann nach der Staubwolke wieder auf und, genau, und wischen sich ein bisschen Dreck von der Schulter, aber dann geht's eigentlich meistens weiter. Also das war schon so ein bisschen, sag ich jetzt mal, so leicht so simulierte Bedrohung, aber man muss das halt machen, damit das eben diese Situation kommt, dass die Teela für Castle Grayskull was opfern muss. Ja, und darum war das eben so eine Todesbedrohung.
Come on, Teela, take one for the team.
Ja, mich hat das ja irgendwie voll erinnert an das Ende von der einen Star Trek Next Generation Folge, wo der Captain Picard Borg ist, also Locutus von Borg, und auf dem Borg-Kubus ist und der Riker sich eben dazu entscheiden muss, zu feuern mit der Enterprise. Und das ist sehr ähnlich, weil man sieht ja immer so diese die Einzelköpfe so von den Masters, und bei Star Trek war es genauso, immer so, wie sie einmal so angespannt auf den Schirm schauen, und dann sagt der Riker eben zum Schluss Feuer, und dann war ja damals die Folge aus und auch die Staffel, also das war ja so ein richtig fieser Cliffhanger. Das haben sie jetzt hier nicht gemacht. Aber irgendwie hat mich das so vom Stil da daran erinnert, aber natürlich wurde es dann gleich aufgelöst mit dem Durchschlagen durch die Zähne vom He-Man mit Man-at-Arms im Arm, weil der war ja tatsächlich am Fuß verletzt, dem hat irgendwie so ein innerer Zahn erwischt im Fuß. im Wagen.
Ich finde interessant, dass dich das so an Star Trek erinnert hat, weil mich hat das eher an Galaxy Quest erinnert. kennt ihr die Szene, wo die da durchrennen müssen und so, warum sind hier diese Stampfer? Es ist eine scheiß Fernsehserie.
Ja, das ist super, ja, das stimmt.
Das macht weiß ich, auch das keinen Sinn. Gehört.
Ja. Das muss so sein, aus Gründen.
Ja. Ja, da hätten sie auch ein bisschen kreativer irgendwie austoben können, was weiß ich, so die innere Polizei hier so
Antikörper. Wie einmal der Mensch?
Ja, genau. So.
Mutierter Antikörper. Dieser kleine Rothaarige, der dicke, die taucht dann aus.
Aber das wäre doch mal besser gewesen, als wie irgendwie so Zähne dazwischen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn du so mutierte Antikörper in dem Fisch gehabt hättest, okay. Aber das hat ja überhaupt keinen Sinn.
Ja, das Innenleben vom Fisch ist also in keinem Verhältnis zum eigentlichen Tier, glaube ich. Das ist echt riesig.
Ja, Mai, das ist ja Eternia. Ihr kennt doch die eternianische Anatomie der Fische nicht. Nach jeder Fischzähne im Magen.
Park Eternienfisch. Naja.
Mai, erst wird Menedas von Hentai-Takeln halb vergewaltigt, dann wird er auch noch von Magenzähnen gefressen. Also, das ist irgendwie. Es ist interessant, also zumindest haben sie Ideen gehabt. Es sind vielleicht nicht gerade die idealen Ideen gewesen, aber zumindest hat mich damals nicht groß dran gestört. Aber Matthias, du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie He-Man schafft es dann doch mit Man at Arms raus. Was passiert dann nochmal?
Also die sind dann auf dem Vorplatz von Castle Grayskull und dann glaube ich aber ist der Kordit-Kristall, der blitzt dann schon immer so und sie irgendwie so kurz vorm Kollabieren. Ich glaube, der He-Man haut dann den Fisch nochmal kurz mit einem Faustschlag in den Abgrund von Castle Grayskull, also die klassische He-Man-Lösung.
Mhm, und der fliegende Fisch stürzt in die bodenlose Schlucht.
Er ist vielleicht kurz benommen oder so. Oder dadurch, dass der Kordit-Kristall jetzt draußen ist, hat er jetzt die Flugfähigkeit verloren. Also.
Oder der Fisch konnte seine Flügel nicht bewegen, weil er so verkrampft war von den Magenzellen.
Ja, genau. Und dann suchen sie eben eine Lösung, weil der Kordit-Kristall eben kurz vor der Explosion ist oder was auch immer, was der da macht. Und dann sagt He-Man, ja, aber er kann es ja mit seinem Schwert, könnte er die Macht absorbieren. Und dann sagen alle, ja, okay. Und aber sie verstecken sich dann alle, also sie gehen alle in Deckung, das ist eigentlich ziemlich heftig. Also sie erwarten da schon eine heftige Explosion und das ist es dann auch irgendwie.
Und da zerlegt sie eigentlich noch Hauptsache mehr der Darms ist raus.
Ja, und dann zerlegt, also es ist wirklich so eine fette Druckwelle, die dann auch diese Battlehawks komplett zerlegt, also wie so eine Atombombe irgendwie, so gefühlt. Und dann verzieht sich der Rauch und dann steht da He-Man da versteinert.
Ja, das Coole ist ja dann sieht man, wie er so zittert und sich Risse bilden und dann kommt zuerst die Hand raus und gleich das nächste, was geht, der macht die Augen auf. Denke ich mir, okay, es ist versteinert und die Augenlider kann man als erstes aufmachen.
Ja. Die Augenlider der Macht.
Genau. Ja, die stärksten Augenlider des Universums.
The most powerful eyelids in the universe.
Das sind auch so ganz starke Adern wahrscheinlich auf den Augenlidern. So.
Wahrscheinlich.
Oh Gott, nein. He-Man, ich wollte dich schon immer küssen. Ja, Tila, dann tu es. Ich kann nicht. Warum? Die Adern in deinen Augenlidern, sie pulsieren so stark.
Ja.
Ja, aber, also, da wird mir dann zumindest irgendwie klar, als diese Explosion stattfällt, warum die verhindern mussten, dass der Fisch Grayskull erreicht. Nicht nur irgendwie, weil er die Burg vielleicht eingestürzt hätte. Ich meine, die Burg hat ja schon Verteidigungsmechanismen. Aber diese Explosion des Kordit-Kristalls hätte wahrscheinlich die Burg in Schutt und Asche legen können.
Ja, von innen auf alle Fälle. Also da.
Ja, wenn er irgendwie näher dran gewesen wäre oder so. Näher dran, ja.
Das ist sowieso generell ein riesen Plothole in der ganzen Serie, weil du es geht ja im Grunde genommen nur darum, die Macht der Weisen, das war ja dann, glaube ich, so eine Kugel, ne? Die Kugel der Weisheit, genau. Dann versteckst du sie woanders. Ja, die kriegen raus, wo ist die Kugel der Macht? Ah, die ist in Castle Grayskull, ja, dann holen wir sie mal. Okay. Aber dann bringst du doch einfach weg.
Aber wohin hättest du sie gebracht? Oh, bringen wir sie an den Meeresgott. Ah, nee, da ist Merman. Bringen wir sie auf die Berge. Ah, nee, da sind irgendwelche anderen Viecher. Bringen wir sie in den Palast. Ja, der wird immer von Skeletor angegriffen. Ah, scheiße.
Ja, das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, aber da hätte man schon irgendwie, ich meine, es reicht ja manchmal ein einfacher Satz von wegen, ja, die Macht der Weisen ist auch irgendwie an Castle Grayskull gebunden, weil halt eben die Macht ja von King Grayskull selbst stammt.
Das so dachte ich jetzt eigentlich tatsächlich auch.
Ah, okay.
Also nicht, dass ich es jetzt genau wüsste, aber ich dachte, das ist schon irgendwie so, dass das da, dass es nur da aufbewahrt werden kann oder so.
Naja, sagen wir mal so, das ist halt dann die Pseudo-Erklärung dafür. Auch das hält dem Ganzen natürlich nicht wirklich stand, weil warum sollte das jetzt an die Burg gebunden sein, nur weil King Grayskull dort drin ist irgendwo? Das ist ja auch immer so ein MacGuffin gewesen, genauso wie dass die Zauberin im Filmation-Cartoon die Burg nur in Gestalt von Soa verlassen konnte. Warum? Ja, weil die ansonsten wahrscheinlich zu mächtig wäre, ne? Weil man ansonsten die Burg nicht unbedingt braucht als Spielort. Ja. Das ist halt immer schwierig, wenn du sowas an Gebäude irgendwo zementieren willst. Naja, was mich dann aber ehrlich gesagt ein bisschen mehr gestört hat, ist halt diese Art der Explosion. Nicht, dass Hemen jetzt irgendwo sich dann wieder aus dem Ganzen befreit, sondern dass diese Explosion dort halt eben stattfindet. Und das ist ja immer noch in der Nähe von Castle Grayskull. Wie ich vorhin gesagt habe, okay, mit der Explosion war mir klar, warum der Kristall jetzt nicht in die Burg kommen konnte oder an die Burg. Aber es ist ja immer noch so nah dran, dass man zumindest bei der Burg selber irgendwas hätte sehen müssen, trotz Schutzschild, was da passiert. Und das wäre für mich was gewesen, weil die Evil Warriors das alles beobachtet haben. Das hätte für mich das Ganze noch ein bisschen besser rausgestellt, wenn diese Druckwelle, die Hemen irgendwie zum Großteil absorbiert hat, wenn die aber immer noch Grayskull so erreicht hätte, dass dieser Schutzschild plötzlich sichtbar geworden wäre. Und dann hätten die Evils sich ja auch gedacht, oh Moment, das müssen wir Skeletor erzählen.
Ja, obwohl Skeletor ja selbst intelligent genug ist, um darauf zu kommen. Aber es ist, wie du sagst, nicht von der Hand zu weisen, dass sie den Kristall irgendwo hätten hinschaffen müssen. Obwohl, der war ja auch kurz davor zu explodieren. Hätten sie überhaupt die Zeit gehabt?
Nee, das wahrscheinlich nicht. Das ist halt, ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, an denen ich mich störe. Es ist jetzt nicht unbedingt so schlimm, aber dadurch, dass die zweite Hälfte der Folge für mich insgesamt so stark abgefallen hat, fallen mir halt solche Sachen dann auch noch zusätzlich auf, glaube ich.
Ja, nee, oder? Das ist gar nicht so abwegig. Das, ganz ehrlich, ist bei mir genauso. Wenn eine Folge wirklich gut ist, dann guckst du da auf bestimmte Kleinigkeiten gar nicht mehr so arg drauf. Aber dann, wenn es anfängt, dich zu langweilen, dann kann's, also bei mir ist es zumindest so, dann fällt mir dies auf, dann nervt mich das, dann nervt mich jenes. Also das finde ich gar nicht so abwegig.
Ja, also auf jeden Fall, Skeletor kriegt am Ende durch die Berichterstattung der Evil Warriors raus, irgendwas muss mit Castle Grayskull sein, weil sonst hätte Teela nicht so viel Bohai gemacht, um Man-at-Arms fast zu erschießen, nur damit die Burg gerettet bleibt. Damit wird halt quasi der Weg zur nächsten Folge geebnet, was für mich wieder dann grundlegend ein positives Ende war, weil halt eben dieser Gesamtplot vorangetrieben wird. Ja, aber die Folge selbst. Wie findet ihr die Folge? Wenn ihr jetzt gerne wollt, dann könnt ihr da ein abschließendes Fazit bilden in Form des bekannten Notensystems. Matthias?
Also ich würde sagen 2 bis 3. Weil ich fand sie jetzt tatsächlich also langweilig oder so fand ich sie jetzt nicht. Also ich habe sie jetzt im Vorfeld 2 Mal angeschaut. Das war jetzt nicht irgendwie groß schlimm oder so. Also ich fand sie ganz nett und das war auch klar, also das mit dem Fisch, das war irgendwie eine Wiederholung, aber es war ihnen auch bewusst, das wurde ja auch angesprochen, dass der Man-at-Arms, dass der auch sagt, no, not again, also im Englischen. Und also für mich überwiegt da quasi dieses die Aufgabe der Folge im Gesamthandlungsrahmen, die finde ich echt gut, dass das da so fortgeführt wird und dass da dadurch der Skeletor eben auch draufgebracht wird, dass er irgendwie sich mal der Burg zuwenden sollte, wenn er weiterkommen will, sozusagen im Kampf um Eternia. Und es waren ein paar nette so Einzelszenen dabei, die ganz witzig waren. Und ja, wie gesagt, 2 bis 3. Es war sicherlich nicht die stärkste Folge, aber insgesamt war's in Ordnung.
Mhm. Jens?
Schwierig zu sagen. Also 2 bis 3, nein. Ich sag mal eher so 3 bis 4. Ich würde mich mal auf eine 3- einigen. Man merkt einfach, die Folge ist nur dazu da, um die Handlung tatsächlich voranzutreiben. Inhaltlich selbst hat sie eigentlich so gut wie gar nichts zu erzählen. Der Kodit-Kristall hätte meiner Meinung nach nicht nochmal auftauchen müssen. Das war halt eben damals ein Mittel, um die mystische Mauer einreißen zu lassen und Punkt. Aber man muss zwischen den Zeilen lesen. Da sieht man wiederum, dass Skeletors Leute immer noch ihr eigenes Süppchen kochen. Das heißt also, wie wir es in späteren Folgen ja auch sehen, dass jeder eigentlich doch eher so für sich ist. Auch gerade Merman und so weiter, der auch ein bisschen tump wirkt und nicht so ganz wie die anderen. Ja, das ist jetzt meiner. Ich hätte das nicht gedacht. Also er hat ja schließlich auch Angst vor Skeletor. Das finde ich eigentlich ganz gut. Knackpunkt an der Folge ist natürlich der Fisch. So, auf der anderen Seite wiederum, ja, Skeletor weiß jetzt endlich so ein bisschen um die dieses Geheimnis von Castle Grayskull und die anderen Masters wissen es ja jetzt mittlerweile auch irgendwo, dass da irgendwas mit der Burg im Argen ist, weil halt eben sonst die Tochter ihren Vater nicht opfern würde. Ansonsten kann man so viel zu der Folge nicht sagen, außer das, was man schon gesagt hat. Deswegen würde ich jetzt abschließend einfach sagen, eine 3-. Ich glaube, das ist aber auch okay, finde ich.
Okay, dann bin ich gespannt, was der Stefan jetzt sagt.
Ja, ich bin da eigentlich auch so in dem Bereich irgendwo. Also ich würde es mal einfach der Einfachheit halber einfach eine 3 vergeben. Aber damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Aber ja, also es ist irgendwie durchschnittlich. Also ich muss sagen, ich fand die zweite Folge, wo dieser Fisch das erste Mal vorkam, definitiv langweiliger noch irgendwie, weil da ja eigentlich dieser Fisch für dich so völlig überflüssig ist in der Folge. Das zieht diese ganze Story der ersten 3 Folgen noch weiter in die Länge. Hier hat er ja noch eine Hauptaufgabe, so mehr oder weniger irgendwie, um diese Story da ein bisschen durch die Folge zu ziehen. Aber ja, wie gesagt, habt ihr ja auch schon beide jetzt gesagt, das ist einfach nicht die allerspannendste Geschichte. Also es wurde hinterher deutlich interessanter, finde ich, in der Serie, als es dann mehr so um so politische Sachen auch ging und irgendwelche Intrigen und dass irgendwelche neuen Leute eingeführt wurden und so. Aber das ist generell so bei den ersten paar Folgen eigentlich bei mir so gewesen, dass ich die eher ein bisschen zäh und langweiliger fand.
Okay, ja. Zäh und langweilig fand ich die Folge insgesamt jetzt nicht unbedingt, aber ich habe es ja schon vorher mal angeteased. Die erste Hälfte der Folge fand ich eigentlich richtig gut, da habe ich Spaß dran gehabt. Und sobald das mit dem Fisch irgendwie losging und es klar war, okay, jetzt geht's eigentlich nur noch darum, den Fisch irgendwie aufzuhalten auf seinen Zerstörungsweg, war für mich irgendwie der Ofen bei der Folge dann aus. Und ja, ich bin da auch zwiegespalten. Ich erinnere mich immer daran, wie ich die Folge damals im US-Original zum ersten Mal angeschaut habe, damals als handgemachte Kopie, die wir haben importieren lassen mit meiner Frau. Es kam immer irgendwie eine Woche nach US-Veröffentlichung bei uns an. Und wir saßen dann da und fanden das irgendwie so, ja, bla, das war jetzt die schwächste der ersten 6 Folgen. Jetzt nicht, weil die Folge schlecht ist, sondern weil das halt irgendwo mit dem Fisch uns einfach nicht greifen konnte. Und das geht mir auch heute beim Zuschauen, egal ob mit deutscher oder US-Synchro so, es greift mich nicht wirklich. Aber zugleich sehe ich halt auch das, was schon angesprochen wurde, der Gesamtplot wird eigentlich auf sehr sinnvolle und gute Art so vorangetrieben. Und deswegen war das für uns dann damals auch schon beim ersten Gucken am Ende so, deswegen war das jetzt alles, ja okay. Ja, hätte man das nicht anders machen können? Naja, aber gut, dass dieser Plot vorangetrieben wurde. Deswegen bin ich so zerrissen mit dem Ganzen, dass ich sage, die Folge ist nicht genial, die ist auch nicht schlecht. Und deswegen schließe ich mich dem Stefan an mit einer glatten 3. Und damit haben wir auch insgesamt eigentlich ein befriedigendes Fazit. Wenn der Matthias jetzt so 2- sagt, der Jens 3-, wir haben 2 glatte Dreier drin, kommt man auch insgesamt auf eine 3. Also ordentlicher Durchschnitt, kann man schon gucken, ist aber jetzt nicht das Highlight der Serie.
Genau.
Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? dann unterstütze jetzt unseren Podcast mit deiner Bewertung und deinem Kommentar.
Nachdem du in iTunes das Hemanische Quartett aufgerufen hast, kannst du uns über die angedruckte Sternchenleiste deine Bewertung zukommen lassen und den Podcast direkt im Anschluss auch kommentieren. Jedes positive Feedback hilft dem Quartett, seine Position in iTunes zu verbessern, um noch mehr Fans und interessierte Zuhörer zu erreichen. Vielen Dank für deine Unterstützung. You have the power.
Das Hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, liebe Hörer, ihr habt es wieder geschafft, genauso wie wir es geschafft haben. Unser Podcast neigt sich dem Ende zu. Wie ich schon vorher gesagt habe, wenn ihr Fragen habt oder auch Feedback, schreibt uns das ruhig, postet das im Forum von Planet Eternia, schreibt das meinetwegen auf YouTube in den Kommentaren oder gebt uns iTunes-Bewertungen, schickt uns auf Facebook oder an quartett@planeteternia.de eure Fragen oder Nachrichten. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn der Gordon nicht dabei war, wobei ein bisschen war er ja doch dabei, der alte Filmstänkerer. Gucken wir mal, ob wir ein paar News für den nächstes Mal wieder rausziehen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Leuten, inklusive unserem Stefan, der heute eingesprungen ist, dass ihr wieder dabei wart. Und ihr, liebe Hörer, tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, auch ich sage tschüss, bis dann. Man hört sich bestimmt an der einen oder anderen Stelle irgendwann mal wieder. Macht's gut.
Ja, also war cool, dass wir heute wieder ein Talkback gehabt haben, auch wenn vielleicht der Anlass nicht so cool war, aber Talkbacks an sich sind immer lustig und man merkt ja, auch wenn wir jetzt bei den Hörspielen vielleicht jetzt langsam zum Ende kommen, mit den Cartoons haben wir ja noch ordentlich Material und ja, da freue ich mich schon auf die nächsten Ausgaben. Also bis dann, servus.
Ja, normalerweise kommt ja jetzt immer der Gordon hier am Ende mit irgendeinem schlauen Spruch. Da bin ich leider nicht ganz so kreativ wie er. Also ich bewundere ihn immer ein bisschen, dass er sich da so spontan in so einer Folge immer irgendwas einfallen lässt. Irgendwie, weil so, er weiß ja manchmal vorher noch gar nicht, was da kommt und muss sich das ja dann fast so aus den Haaren ziehen und tja, das muss er einfach wieder machen, wenn er da ist. Ich sag einfach nur tschüss. Schön, dass ich mal wieder dabei sein konnte und ja, vielleicht, wenn man mal wieder eine Vertretung braucht, springe ich gerne mal wieder ein.
Gut. Okay. Dann von mir aus können wir anfangen.
Mhm. Okay.
Jens?
Ja? Achso, ihr fangt als erstes... Okay.
Ja, der Vorspann fängt mit dir.
Okay.
Also wir fangen am Anfang an.
Auch die neuen Thundercats-Serie... Entschuldigung.
Bei mir spielt... Und ihre Neuauflogen hoch im Chor. Oh Mann. Ja, also es sind jetzt die... Entschuldigung.
Davon aufgescheucht eilen sowohl die Masters als auch Skeletor Kämpfer... Nochmal. Per Funkübertragung befiehlt der noch immer im Verdauungstrakt gefangene Man-at-Arms Teela das Monster. Das ist ein Satz.
Das war eigentlich für Gordon gedacht.
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.